Ich baue mir eine Höhle, damit ich besser schlafen kann. Und jetzt, Aktenordner sind immer lang, grau, lang und weich. Und baue mir ein... Was ist denn? Ja!
Entschuldigung?
Ja, hallo, herzlich willkommen im Kindergarten.
Wer bist du denn?
Was? Ja, ich bin...
Wer bist du denn?
Ich bin...
Du bist ja ein süßer kleiner Racker.
Hey, ich bin,
Darf ich mich hier hinsetzen?
Michi bin ich.
Michi, hi.
Michi, ja, hi. Hi, Herr.
Hi.
Wie heißt... Was ist Ihr werter Name?
Potzkoten ist mein Name. Ich bin,
Hallo, Potzkoten. Das ist ein lustiger Name.
Nee, ist der Nachname.
Potzkoten.
Nein, ist der Nachname.
Das ist wie Kot. Das finde ich sehr lustig, Herr Potz. Das finde ich gut.
Michi, bist du alleine hier in dem Büro, in dem großen Büro?
Ja, ich bin ganz alleine in dem großen.
Sind da keine Erwachsenen noch?
Nee, keine Erwachsenen.
KindergärtnerInnen vielleicht?
Ganz viel Papier ist hier. Ich habe einen Aktenordner gefunden, da steht Steuer drauf.
Michi, darf ich mich...
Ist das wie im Schiff? Im Captain...
Michi?
Ja?
Darf ich mich... Aufmerksamkeitsspanne ist auch nicht so weit hergeholt bei dir, ne? Wie alt bist du?
Drei.
Drei bist du schon, toll.
Ja.
Bist aber schon groß.
Ja.
Darf ich mich
1,85. Nur. Papa hat gesagt, ich wachse noch.
Du wächst noch.
Wenn ich nicht so viel Soja esse, dann wachse ich noch, hat Papa gesagt.
Michi, darf ich mich auf diesen viel zu kleinen Stuhl dir gegenüber hinsetzen?
Ja, natürlich, Herr Kot.
Einen Moment.
Dies ist schon ein lustiger Name. Wer hat dir denn den gegeben?
So, der ist von, das ist ein alter gälischer Name, der einfrankisiert wurde. Da gibt es gar nichts zu lachen, denn das hat nichts, auch nichts damit zu tun, was du jetzt denkst. Lieber Michi, bist du überhaupt schon in Stuben rein? Gehst du schon auf die Toilette oder aufs Töpfchen?
Auch groß mache ich schon.
Hilft dir da jemand?
Nee, manchmal die Frau, meine Mutter.
Ja, die Frau Michi. Sind hier wirklich keine Erwachsenen, mit denen ich reden kann?
Nee, keine Erwachsenen. Die haben wir raus. Wir haben so einen Schweinekopf haben wir aufgestellt und haben die Erwachsenen aus verjagt.
Mhm.
Weil da war so ein stinkendes Gebilde im Baum gehangen.
Mhm.
Und dann haben wir eine Religion gegründet und haben die Erwachsenen haben wir dann weg.
Und ihr seid jetzt die Kinder des Zorns deswegen? Ja. Also das ist die Kinder des Zorns Grundschule.
Ja,
das ist
die Kinder, nee, Kinder des...
Kinderhort.
Ja.
Michi, ich muss mal mit dir reden.
Mhm.
Über was Ernstes.
Mhm.
Und zwar, ich habe hier 5 Seiten.
5 Papier.
Und das bezieht sich auf die letzten 5 Geschäftsjahre des Kinder des Zorns, Kindertagesstätte-Vereins. Mhm. Und hier steht, dass ihr auf euren Schulfesten, Kindergartenfesten, wo eure Eltern da waren.
Na, Eltern? Ja.
Ja. Sofern ihr noch Eltern habt.
Manche mussten gehen, ja.
Wo es bestimmt auch lecker Bratwurst gab. Es war ein schöner Tag.
Ich glaub, da habt Spanferkel.
Ihr Spanferkel. Mhm. Das schmeckt mir aber auch richtig lecker.
Ist lecker, ja.
Schön. Schmeckt dir das auch schon?
Ja, das hat die Doris gemacht.
Mit
Sand gewürzt.
Das klingt ganz fantastisch. Auf jeden Fall habt ihr in den letzten 5 Jahren immer auf dem Sommerfest, also in der Öffentlichkeit, kann man so sagen, habt ihr GEMA-pflichtiges Material aufgeführt, steht hier.
Was ist ein GEMA?
Ich darf mich vorstellen, ich bin von der GEMA.
Was ist ein GEMA?
Das wurde uns gemeldet von aufmerksamen NachbarInnen.
Was ist denn GEMA?
GEMA ist
GEMA,
die...
GEMA-Code, was ist das?
Nein, das ist die Verwaltungs...
Haben Sie das selber gemacht?
Stätte für pflichtiges Musikstück.
Boah, es ist langweilig.
Und ich kriege jetzt von dir oder einem Erwachsenen in deiner Nähe 8.000 Euro.
Ganz schön viel.
Kannst du schon so weit zählen, Michi?
1, 2, 3, 4, 5,
Ich schaue, während du zählst, schaue ich schon mal, was ob ich noch jemanden finde, der älter ist als der vielleicht die Kasse.
Zwei.
Weißt du, wo die Kasse hier ist?
Welche Kasse?
Die Kasse vom Kindergarten.
Ja, hör mal, wir haben ja eine kommunistische Utopie aufgebaut. Du kannst doch nicht nach der Kasse fragen. Was bist du denn für ein Potzkoten? Nein, wir haben keine Kasse. Das Geld haben wir schon verschenkt. An die Polizei. Da kam auch ein netter Herr. Der wollte auch Geld von uns haben wegen dem Schweinekopf.
Und dem habt ihr es gegeben?
Wir haben es geschenkt. Da war ganz schön, das waren mehr als 30.000. Die haben wir dann weggegeben. Dann haben wir gesagt, dann werden unsere Eltern nicht eingesperrt.
Da bleibt mir keine andere Wahl.
Ja.
Und da also bleibt mir nichts anderes übrig jetzt, als rechtliche Schritte einzuwenden. Mhm. Sie werden von unserem Inkasso-Anwalt hören.
Was ist ein Inkasso-Anwalt?
Inkasso-Anwalt, das ist einer, der hat Jura studiert, also Recht studiert, recht viel studiert. Und wenn jemand seine Rechnung nicht bezahlt, wie zum Beispiel du, Michi.
Wir haben ja kein Geld, wie sollen wir denn unsere Rechnung bezahlen?
Da werde ich ganz traurig, wenn du deine Rechnung nicht bezahlst.
Aber Herr Kurt, wir haben doch kein Geld.
Der Rolf Zukowski braucht sein Geld. Verstehst du mich?
Aber der hat doch seine Freunde.
Ja.
Die können doch auch Geld geben.
Also du wirst von mir hören, Michi? Aber
nein, können Sie es nicht mal nachtrinken drüber? Vielleicht aus milde Weihnachtsmilde Freude Eierkuchen heraus, dass Sie dann aus Kullerns heraus vielleicht sagen, dass wir das... Wir haben ja nur gesungen, wissen Sie, das sind Klassiker, das sind
ja,
Evergreens.
Ja, aber ihr habt ja auch Brötchen verkauft.
Ich baue mir eine Höhle,
ja.
Die Weihnachtsbäckerei.
Ja, genau, das steht hier nämlich.
Soll es Blumensträuße in deinen Schoß regnen und zum Geburtstag, wie heißt es noch gleich, hoch soll...
Mhm.
Also die ganzen Nummern halt. Das
ich kann noch ein paar vorlesen.
Ja.
Stups der kleine Osterhase.
Ja, Stups der kleine, genau, das mag ich.
In der Weihnachtsbäckerei.
Ja,
viermal sogar.
Viermal, ja, jeden
obwohl,
Tag viermal.
Obwohl ihr auf dem Sommerfest habt ihr das gesungen, in der Weihnachtsbäckerei.
Das singen wir, das müssen immer die bösen Kinder singen.
So,
Strafe,
dann
ja.
Hier Zebrastreifen.
Zebrastreifen. Mein Platz im Auto ist hinten.
Das habe ich gar nicht. Dankeschön.
Das haben wir am letzten Sommerfest, haben wir das
letztens,
exzessiv bis
2022. Oder
das war
dieses Jahr.
Sommerfest dieses Jahr.
Moment, das trage ich mal nach. Dann sind wir jetzt bei 8.200 Euro.
Das ist ja noch mehr Geld, obwohl ich so ehrlich war. Was ist das für eine ungerechte Welt? Da ist man ehrlich und muss noch Geld bezahlen dafür.
Hochmut kommt vor dem Fall, Michi. Und
jetzt reicht's doch.
Jetzt ist wirklich.
Ich weiß, wir haben doch nichts, Herr Kot. Wir haben doch noch nicht mal, eine Rechtsschutzversicherung.
Also, sind wir jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
Ich bin ja kein Unmensch. Es ist ja kurz vor Weihnachten.
Das stimmt, ja.
Es ist sogar schon Weihnachten. Also Heiligabend. Wenn Sie Radio hören, wenn Sie es im Podcast hören, ist es schon vorbei. Oder kurz vorher, je nachdem, wann Sie das hören. Ich könnte jetzt noch hier zwei Stunden könnte ich mich jetzt hier hinsetzen.
Ja.
Und du kannst überlegen, kannst ja mal ein paar Nummern wählen auf deinem Spieltelefon. Ja. Vielleicht kennst du Leute, die dich unterstützen können. Vielleicht einen Anwalt anrufen, wäre jetzt eine gute...
Sie wissen ja nicht, wie schwer das ist, so einen Kindergarten zu leiten.
Mhm. Zwei Stunden hast du, kleine Mann, Michi.
Jetzt haben sie mein Gender auch noch assumed. Sie Schwein. Aber gut, ich höre mir diese didaktische, pädagogische Sendung gerne an.
Denn was für eine Sendung?
Ich dachte, Sie wollten mir zwei Stunden was vorspielen.
Nein, ich warte jetzt hier.
Ach so?
Ich setze mich hier jetzt hin.
Ja.
Ich nehme welche von diesen Keksen.
Oh, nicht die Graskekse.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht. Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Schönen guten Tag. Es ist 16 Uhr.
Jingle-Bells, Jingle-Bells.
16 Jingle Uhr in Nürnberg und auch in der Metropolregion Hannover oder auch Osnabrück.
Schlaf in himmlischer Ruhe.
Dortmund.
Schlaf in himmlischer Ruhe.
Überall Berlin, London, Amsterdam.
Durch die stille Nacht, param pam pam pam.
Überall dort ist 16 Uhr.
Zehn. Fällt die Treppe runter.
Der Oscar kommt doch erst in einem Monat.
Pam 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 pam.
Was singen Sie?
Ich sing die Blechtrommel.
Die kleine Blechtrommel?
Ich sing die kleine Blechtrommel.
Das ist immer mein liebstes Lied gewesen an Weihnachten.
Ja, schön.
Und zwar am liebsten von Johnny Depp, Cash. Das ist immer meine liebste Version von Die kleine Blechtrommel.
Ja, der hat ja auch viele so düstere Songs aus den 80ern gecovert.
Ja.
Da fällt natürlich Die kleine Blechtrommel nicht runter.
Das Original ist von Günter Grass, der in Graceland ja lange Zeit gelebt hat.
Und da in Graceland die afrikanischen Rhythmen für sich entdeckt hat damals. Ja. Wir haben ja heute eigentlich ein ganz anderes Thema, Herr Eisenbart.
Sehr, sehr geehrte Damen und Herren. Sie hören Eisenbart und Meisendraht auf Radio Z in der Version wieder, wo ich auch dabei bin. Letztes Mal.
Ja, und ich bin in der passiven Haltung endlich mal wieder.
Ja.
Da fühle ich mich einfach auch wohler, muss ich jetzt mal an dieser Stelle auch sagen. Wir kommen ja aus der Sendung Queer, wo Sie mich quasi allein gelassen haben mit diesen heiklen Eisen und diesen zwei netten Menschen da,
ja.
Die mir dann das ein bisschen erklärt haben. Und ja. Ich habe das dann so ein bisschen versucht, in den literarischen Kontext einzuordnen. Ich war natürlich verloren ohne Sie auf Kosten.
Nein, das haben Sie
ganz
sehr
weit
gut
draußen
gemacht.
Ja, das sagen Sie
ich
jetzt
war ja
so.
Ich war ja fernab.
Ja, wo waren Sie denn überhaupt?
Ich war in Wien gewesen,
ja, in Wien.
Und auf dem Weg zurück habe ich dann mir die Sendung angehört. In Regensburg haben Sie mich dann angerufen. Haben Sie, also als ich gerade in Regensburg mit dem Zug gelegen habe.
Waren Sie auf dem Bahnhofsvorplatz mal in Regensburg?
Noch nie.
Da ist zurzeit ein Wintermarkt aufgebaut.
Ja.
Ich war da auch vor kurzem. Das ist so umzäunt von so einem Baustellenzaun.
Ja.
Und da steht Weihnachtsabsturz ab 18. Da geht es anscheinend um alkoholische Getränke. Das ist eine große Plane auf einem Segment dieses Bauzauns. Und auf dem nächsten Segment dieses Bauzauns steht Polarexpress für Kinder. Es wird quasi der Weihnachtsabsturz zelebriert zeitgleich mit dem sehr traurigen, muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, Polarexpress. Das ist so eine Schienengerüst, wo eine Miniatureisenbahn, wo sich Kinder gerade so drauf quetschen können, dann einmal rumfährt, während die Eltern sich, sagen wir mal, das ein oder andere alkoholische Brett ins Gesicht schlagen. Und so feiern die Regensburger Weihnachten, wussten Sie das? Haben Sie das gesehen?
Wusste ich nicht. Ich finde es aber gut, dass Sie, um uns davon erzählen zu
können.
Ich bin
ja nachgereist danach. Ich habe mir gedacht, vielleicht finde ich Sie noch in Regensburg.
Ja. Und Sie haben sich das dann angeguckt und Fotos gemacht von der ganzen Angelegenheit.
Ich kann die auch gerne verlinken in den Shownotes, wenn Sie wollen.
Ja, sehr gerne.
Mache ich gerne.
Sie haben sie hier ja an die Wand gebracht.
Ja, ich habe sie mitgebracht.
Sie können ja im Laufe der Sendung ein bisschen beschreiben, was wir da sehen.
Ja.
Das sieht für mich gerade nach einem leckeren Bohneneintopf aus. Ich frage mich nur, warum der auf dem Boden liegt. Auf jeden Fall hören Sie Eisenbart und Meisendraht, Sendung für Literatur aus der Metropolregion und darüber hinaus. Sogar bis Amerika kann man uns hören, wenn man die richtige Adresse oben ins URL hineingibt. Heute ist unser Thema sehr gut.
Ja.
Es ist auch gut, dass Sie heute in der passiven Lage sich finden, denn ich habe ja Physik.
Sie sind da relativ versatil.
Ja, Physik ist heute das Thema. Physik im krassen Gegensatz zur Musik Das sind ja wirklich, also kann man sagen, wie Katze und Hund. Die jagen sich gegenseitig in den eigenen Schwanz,
naja,
wenn
wobei,
man sie nicht aufhält.
Vielleicht war das jetzt, wollten sie einen ironischen Witz machen gerade, weil das eigentlich ja Musik auch Physik ist, plus aus der Musik, die Physik sich entwickelt hat.
Das war das ist gerade jetzt, der. Nee, das ist, wir sind jetzt ja gerade erst bei der Einleitung.
Ja, aber ich habe für die Einleitung was Relevantes, wie Hans gerade, Sie können Lautschrift lesen, nicht wahr?
Ja.
In dem Wikipedia-Artikel zu Physik stehen 3 verschiedene Lautschriften für deutsche Versionen. Lesen Sie bitte mal kurz vor, wo man das wie ausspricht.
Also, bundesdeutsches Hochdeutsch, Physik, österreichisches Hochdeutsch, Physik, Schweizer Hochdeutsch auch, Physik, das klingt aber schon, das klingt schon gar nicht so, wie ich das jetzt aussprechen würde.
Ja, aber sehen Sie, es steht hier und dann muss es ja wohl stimmen.
Also Physik.
Physik.
Physik und Physik. Physik.
Ja, das sind die 3 Themen heute.
Physik. Physik.
Physik.
Das klingt aber schon ein bisschen Schweizerdeutsch, muss man schon sagen. Physik.
Oder.
Oh. Oder ich möchte mir das nicht anmaßen, zu wissen, wie Schweizerdeutsch klingt. Aber ich komme ja auch gar nicht von dort.
Wollen Sie eine Definition vorgelesen bekommen, die nicht von Wikipedia stand, sondern von der Webseite?
Ich würde jetzt erstmal eine Definition machen.
Ja, machen
Handgemacht.
Sie mal eine. Ja, machen Sie selbst eine.
Physik, Bundeshochdeutsch, Physik, österreichisches Hochdeutsch, Physik, in Schweizerdeutsch, Deutsch. Physik. Das ist, da kann man dazu sagen, das ist sowas wie die Naturgesetze auf das Wesentliche runtergebrochen. Zum Beispiel, wir gucken uns einen Fisch an, der wo aus dem Wasser springt, und dann überlegen wir, was für Kräfte muss er da aufwenden, um das zu machen. In welcher Bahn kann er da fliegen, wenn er das möchte? Und wann geht er wieder zurück ins Wasser? Hoffentlich bald. Das wünschen wir alle diesem Fisch. Und dann, die Frage wird aber meistens gar nicht gestellt, warum springt der Fisch eigentlich? Was hat er für eine gute Idee dabei gehabt? Sondern wird nur geguckt, wie springt der eigentlich? Oder fällt der dann, wieso kann der nicht für immer springen, so weit hoch, wie er möchte? Das ist ein Thema in der Biologie. Aber das ist ja, hängt ja alles zusammen. Heutzutage gibt es ja gar nicht mehr Physik, Frau Meisendrath. Wissen Sie, es gibt ein NOT, Natur und Technik. Da sind alle drin.
Stimmt,
da müssen alle Kinder rein.
Da geht man in den Wald und sammelt auf, was am Boden liegt. Und dann isst man
zum Beispiel HSK. Das ist HSK. Das ist Heimat und Sachkunde.
Ach so, das ist noch,
das ist von Söder.
Das ist die Vorform der Physik.
Ja, Heimatministerium, Heimat und Sachkunde ist alles ein Programm. Und NOT, das ist Biologie, Physik, Chemie, Bundeshochdeutsch Chemie. Oder auch andere Themenbereiche, wie zum Beispiel Propedeutik. Und das ist alles in NOT drin, hätten Sie das gedacht?
Nee, aber ich habe schon lange nicht mehr studiert, Herr Eisenbahn.
Spart man sich viel Zeit, wenn die Kinder nur in eine Stunde gehen müssen.
Stimmt, ja, es ist Effizienz.
Ja.
Und dann sieht man ja auch an den Ergebnissen.
Ja, sieht man. PISA.
PISA.
Kann man doch super, also kann man doch stolz sein.
Ja, kann man endlich, können wir wieder stolz auf unser Land sein, Herr Eisenbahn.
Kann man doch endlich mal stolz wieder auf Deutschland sein. Das ist, die anderen Länder können das immer machen. Die sind immer stolz auf ihr Land.
Stimmt, ja. Nur wir können das nur bei PISA.
Ja.
Aber es ist auch ein guter Grund, stolz zu sein, weil Bildung ist alles.
Also ich
Im
bin
Humanismus
stolz.
Ist Bildung alles, Herr Eisenbahn. Und deswegen wir heben unser Glühweinglas auf uns. Wir müssen heute ein bisschen, ich habe mir das Thema angeschaut und viele ZuhörerInnen wissen wahrscheinlich, Physik ist ein großes Thema.
Ja.
Da gibt es Mechanik, da gibt es Optik.
Ja.
Also wir können auch über Optik reden, wir könnten über Quantenmechanik reden und über Astrophysik, das von Schweizern begründete Fach. Und aber wir müssen uns ein bisschen einschränken, weil wir haben ja nur 2 Stunden Zeit. Wir können jetzt nicht alles
Schade.
Machen. Und da habe ich mir gedacht, wir werden uns heute ein bisschen beschäftigen und Augenmerk darauf legen, wie die Physik so im Verhältnis zur Geisteswissenschaft steht.
Ja.
Und zur Literatur natürlich.
Ja.
die ja auch irgendwie zur Geisteswissenschaft auch mit, also Literaturwissenschaften gehören ja zu den Geisteswissenschaften. Und ich habe angefangen zu recherchieren und Herr Eisenbart, ich bin aus meinem Tunnel, ich nenne das der Recherchetunnel, da gehe ich rein und es ist wie bei, kennen Sie die Sendung Sherlock?
Ja.
Das ist so ein, wie so ein Gedankenpalast, wo dann fliegen so Wikipedia-Artikel an mir vorbei, Herr Eisenbart, wenn ich dann tippe, ich, das klingt dann ungefähr so. Und dann fliegen so wusch, wusch, so Wikipedia-Artikel an mir vorbei und dann, das ist wie so, spiegelt sich dann in meiner Brille oder steht in meiner Brille, stehen so Sachen wie Physik zum Beispiel. Und dann...
Das ist phänomenal. Und wenn Sie eine SMS schreiben, sieht man es im Hintergrund.
Genau, richtig.
Wie gehen Sie damit um im Alltag? In der U-Bahn zum Beispiel, wenn Sie SMS...
Ganz schwierig.
Schreiben Sie gar keine, oder?
Ich schreibe keine SMS in der Öffentlichkeit. Und manchmal fährt auch so eine Kamera um mich rum, ja. 360 Grad, die ganze Zeit, das nervt ungemein. Das
wenn
so
immer, wenn sie denken, ne?
Nur wenn ich denke.
Denk und plötzlich kommt zur Tür rein, die Tür war zu. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber vorhin auch, im Vorgespräch, als wir die Sendung vorbereitet haben.
Genau, und das
haben.
Ist der Recherchetunnel, Herr Eisenbart. Da jetzt weiter, das können wir wann anders mal, das hat was mit Optik zu tun mit der Kamera, aber lassen wir mal die ganzen...
Hat es was mit Rabbit Hole zu tun?
Vielleicht hat es was mit Rabbit Hole. Ich bin in ein eben solches gefallen. Wo man ja sagt, follow the white rabbit.
Rattenloch heißt es auf Deutsch.
Rattenloch. Und wir werden heute viel über den großen Science War von 1990 reden.
Okay.
Also den Krieg der Wissenschaften. Und Sie haben ja fast alles studiert. Vielleicht sind Sie ja selber ein Veteran dieses Krieges. Das werden wir noch herausfinden.
Ja.
Die Physik, jetzt fange ich mal kurz meine Definition an. Dann können wir vielleicht einen kurzen Text hören. Und dann werden Sie... Liebe Zuhörerinnen, schneiden Sie sich an. Es wird ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen, aber ich verspreche, es
also
wird...
Also metaphorisch.
Ja, und metaphysisch.
Metaphysisch sollen Sie sich anschnallen, so, bitte.
Also passen Sie auf. Ich habe hier auf uni-münster.de,
ja.
Da gibt's eine Sparte für Physik. Für Physik, das ist ja Hochdeutsch. Und haben hier runter aufgeschrieben, eine Definition. Die möchte ich jetzt Ihrer Definition entgegenstellen. Und da sehen Sie schon, wie wichtig Sprache auch ist bei Physik.
Ja.
Weil nämlich, man muss ja Wissen in Sprache dann auch fassen. Und auch selbst wenn es nur Regeln sind, brauchen auch eine Sprache. Und ja. Wir werden noch über Sprache und Physik reden. Hier aber erstmal die Definition von uni-münster.de. Die Physik beschäftigt sich mit den Vorgängen der, bis auf wenige Ausnahmen, unbelebten Natur und ihrer mathematischen Beschreibung.
Ja, ja.
Die Physik ist entstanden aus dem Wunsch der Menschen, und jetzt passen Sie auf, die Physik ist entstanden aus dem Wunsch der Menschen, die Naturerscheinungen im Wesentlichen der unbelebten Natur zu verstehen, auf allgemeine Gesetze zurückzuführen und sich die Natur durch Erkenntnisse zunutze zu machen. Klingelt da bei Ihnen geisteswissenschaftlich schon was?
Vielleicht Gotthold Ephraim Faust, dass der vielleicht Physik... und die Welt sich untertan machen will,
ja,
und sagt, er hat jetzt alles studiert.
Ja, und wer kommt dann, als er das sagt?
Naja, der Pudel.
Richtig.
Das Pudels Kern.
Und warum kommt der wohl? Also was wird hier verhandelt, auch im Faust? Warum geht's?
Gottkomplex.
Richtig. Merken Sie, dass das ganz eine andere Religion dran ist,
ja.
Wenn wir nämlich hier Phänomene, Naturerscheinungen versuchen zu verstehen und auf allgemeine Gesetze zurückzuführen versuchen? Nach unserem besten Wissen und uns dann dadurch die Welt quasi gefügig zu machen. Merken Sie, dass das ein höchst religiöser Vorgang eigentlich ist, das Ganze?
Da haben Sie recht.
Und in der Experimentalphysik werden Naturgesetze durch Beobachtung und Erfahrung gewonnen.
Ja.
In der theoretischen Physik durch Mathematik und Logik. Auch hier merken Sie, eigentlich steckt hier nicht nur Mathematik drin, hier steckt auch ganz schön viel Philosophie drin.
Ja.
Dabei ergänzen sich experimental und theoretische Physik, indem die Experimentalphysik Hypothesen der theoretischen Physik bestätigt und die theoretische Physik auf Ergebnisse der Experimentalphysik zurückgreift. Physik ist die umfassende Naturwissenschaft. Und das ist hier dick gedruckt. Ich möchte das nur hervorheben. Also die Uni Münster proklamiert hier, dass Physik die umfassende Naturwissenschaft ist.
Aber nur weil der Admin da das Fett gesetzt hat, ist es ja...
Wir machen hier Textexegese, bitte.
Ja, gewiss.
Früher befasste sie sich mit allen Aspekten der belebten und unbelebten Natur, also mit der ganzen materiellen Welt. Später erst entstand Chemie und Biologie als eigene Fächer. Heute schafft die Physik die Verbindung zwischen Biologie und Chemie, erklärt Phänomene von Energie und Materie. Das physische Wissen über die Vorgänge und den Aufbau der Natur erweitert unseren Horizont und macht uns unsere Stellung in der von uns erfassbaren Welt bewusst. Merken Sie, dass wir eigentlich die ganze Zeit in dieser ganzen Definition eigentlich höchst philosophisch und geisteswissenschaftlich unterwegs sind.
Wusste ich vorher nicht.
Es wird noch wichtig, wir werden noch darauf zurückkommen. Aber jetzt hören wir erstmal den Text. Haben Sie einen Vorschlag für Text?
Ja, ich hab hier gerade auf dem Tisch liegt hier so ein Text und da steht dabei in Klammern Verena. Gehe ich da recht in der Annahme, dass der von Verena Schmidt gelesen ist?
Das ist absolut korrekt.
Da möchte ich den hören.
Verena Schmidt, unsere Haus- und Hofsprecherin, hat einen kleinen Slot in ihrem Terminkalender freigeschafft.
Das ist keine Haus- und Hofsprecherin, das ist eine Herz- und Nierensprecherin. Okay. Also ohne die können wir ja gar nicht
Leib-
leben.
Leib- und Magensprecherin.
Kann man auch sagen.
Oder Wald- und Wiesensprecherin.
Brust und Keule. Kann man auch sagen.
Max und Moritz.
Ja, zum Beispiel. Müssen Sie gar nicht lachen. Salz und Pfeffer. Was wären wir ohne Verena Schmidt, Frau Meisendraht? Das möchte ich Sie mal fragen.
Richtig, also dann geht da ein großes Dankeschön, auch ein weihnachtlicher Gruß hinaus. Ich hoffe, Sie verzeihen uns. Aber von welchem Text? Sie hat viele Texte gelesen. Welchen möchten Sie denn hören?
Fischbrötchen. Auf mein Thema eingehen, Beispiel eingehen.
Sehr gut. Also dann Harald Kappel. Ist der Autor dieses Textes. Ist es ein kleines Gedichtlein? Fischbrötchen.
Ich hoffe, der springt noch.
Masse ist im Universum kein fester Ort. Das Ticken der Atomuhr, ein metrisches System. Es sprengt den Klang der Strahlung. Still wird Ursache zu Wirkung. Das Seltsame zum Alltag, der Meridian zum Ereignishorizont. Die Glut der Sterne beizt Lärm und Leere zu Rauchaal. Am Morgen riecht ein Brötchen nach Mutters Locken. Die leise Zeit brennt im Ofen, die Bombe tickt gewöhnlich, das System wird zur Wirkung, ein Fischbrötchen wird zur Ursache.
Wir hatten jetzt schon einen literarischen Text zum Thema Physik. Wir sind jetzt beide eher auf der geisteswissenschaftlichen Seite des Lebens. Also wir sind ja die dann mit Sonnenschirmen am Strand entlanglaufen, während die NaturwissenschaftlerInnen dann vielleicht im Amazonas nach Blutegeln fischen oder...
Wir profitieren von denen.
Meinen Sie?
Ja.
Welches Verhältnis haben Sie zu den Naturwissenschaften, Herr Eisenbart, persönlich?
Ja, also ich finde es schön, dass es die gibt. Aha. Aber ich möchte es nicht selber machen müssen. Deswegen profitieren wir davon, dass es Menschen gibt, die gerne Physik machen. Ich habe mir aber auch schon sagen lassen von Ihrer vorhin, Sie haben das ja sehr harmonisch dargestellt, das Verhältnis zwischen experimental und theoretischer Physik. Ich habe mir mal von einem Physiktheoretiker sagen lassen, dass die ExperimentalphysikerInnen verachten. Dass die sagen, das wäre überhaupt...
Wer verachtet die?
Hätte nichts die? Mit... Die Theoretiker.
Ah ja.
Experimentalphysik hätte nichts, aber auch nichts mit Physik zu tun. Das wäre letztendlich wie, wenn sie sagen, ich habe Griechisch studiert und sind gerade mal bei den Buchstaben angekommen. Oder wenn sie sagen, akademische Mathematik und Schulmathematik.
Ich verstehe, weil quasi in dieser idealisierten Version der Physik, der Nicht-Experimentalphysik, muss sich alles aus der reinen Logik quasi ableiten können und Experimente sind gar nicht mehr nötig, weil alles sowieso mathematisch belegt
ist. Ja, und Experimente, die lassen sich ja auch widerlegen.
Ja,
da ist ja immer auch der Zufall ist ein wichtiges Phänomen.
Der Zufall spielt allgemein eine große Rolle in der Physik, ja.
Das stimmt. Oder Sie wissen auch zum Beispiel, dass man am Rand von einer Unwahrscheinlichkeit nicht potenzieren kann. Das müssen Sie jetzt mal mir in einem Experiment widerlegen. Versuchen Sie das mal.
Also da sind vielleicht Sie wirklich mit Kaffee oder so, mit so einem Filter von Kaffee, vielleicht geht das da mit der an den Rändern.
Da können Sie mal dran arbeiten, da freue ich mich.
Aber ich finde es sehr gut, dass Sie das hier bringen. Also es gibt selbst innerhalb, wir hatten ja vorhin die Uni Münster, nehmen wir jetzt mal als Instanz, als wissenschaftlich.
Die ja die Physik-Uni schlechthin ist, was wir wissen.
Richtig, und die hat ja, hier steht ja in der Definition, dass die sich ergänzen würden, die Experimentalphysik und die theoretische Physik. Ja. Ihr Mensch, der jetzt da auf der theoretischen Fuß steht.
Ist kein Physiker mehr übrigens.
War mal Physiker?
War Physiker.
Ja, ist ja okay. Aber der hat ja gemeint, dass das nicht der Fall ist.
Der ist jetzt in Krypto. Das finde ich eigentlich den eigentlichen Treppenwitz. Erst sagen, ja, Experimentalphysik ist ihm zu abenteuerlich. Ist zu...
Zu volatil?
Und jetzt macht er Krypto.
Ja.
Vom Meisendraht.
Da geht's aber auch mit Grafen. Das ist vielleicht, hat er dann die experimental. Das ist sehr experimentell.
Die Spucke weg,
ich glaube, Krypto ist sehr experimentell.
Ja, das kann man wohl sagen. Das hat mit theoretischer Physik reichlich wenig zu tun. Nee, aber macht Spaß vielleicht. Ist ein bisschen wie Rouletten.
Also jetzt, wir kommen aber wieder ab. Ich will wirklich zu einem Punkt. Also ich will da irgendwo hin, wissen Sie, Heisenbad, ich will hin.
Sie dürfen.
Also passen Sie auf. Sie haben jetzt gerade einen Streit herausgearbeitet zwischen, oder einen
sagen
Sie
mal. Schisma.
Ein Graben.
Ja.
Zwischen dem experimentellen Physik und der, wie manche sagen würden, reinen, harten Physik.
Sie machen währenddessen die Luft.
Ich mache ein Airquotes.
Diese Hasenöhrchen.
Und derselbe Graben verläuft auch
ja.
seit den 20er Jahren ungefähr, seitdem die Physik auch so ihre Sternstunden hatte. Also ihre letzten großen Sternstunden. Quantenmechanik, hier im Bohr.
String.
String, Quarks.
Quarks. Higgs.
Unschärferelation.
Oppenheimer.
Genau.
Oppenhövel.
Genau. Also diese ganzen fast ausschließlich männlichen Figuren, die dann nochmal sich so ein bisschen in ihre altväterlichen, die alles nochmal umgestoßen haben. Ja. In dieser Zeit gab es einmal mehr eine Theorie, die Hypothese der zwei Kulturen. Haben Sie das schon mal gehört?
Nee.
Ich zitiere mal hier aus dem Magazin Data Divan, was ich einen sehr schönen Titel für ein Magazin finde. Sie können gerne mal auf www.datadivan.de.
Sagen Sie Divan? Ich dachte, es wäre der Divan.
Ich spreche ja nur Schweizerdeutsch.
Ach so.
Der Chemiker, Schriftsteller und Wissenschaftspolitiker Snow, C.P. Snow, ein sehr schöner Name, 1959 hat er ein Buch geschrieben namens The Two Cultures, also die zwei Kulturen. Und darin lanciert er das Konzept, dass unsere westliche Gesellschaft ihr Bildungssystem und ihr kulturelles Leben durch einen tiefen Graben zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen geprägt sei, den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften. Und in diesem Buch kommen die Geisteswissenschaft nicht gut weg. Er stellt sie als zänkisch, egoistisch, unproduktiv, reaktionär, moralisch verkommen und natürliche Feinde von Wissenschaft und Modernität dar. Weil sie eben nicht auf harten Fakten arbeiten und sich eigentlich nur, wie Sie schon sagten, mit dem Sonnenschirm am Strand entlang.
Deswegen das haben Sie gesagt.
Das habe ich gesagt, aber Sie haben das gleich aufgenommen und gesagt, wir profitieren ja von der Naturwissenschaft.
Ja, ja.
Und Herr Snow sagt, ja, das stimmt und Sie sollten sich eigentlich schämen. Naturwissenschaften selber beschreibt er als an Gemeinwohl und der Zukunft der Menschheit orientiert. Das habe ich jetzt hier zitiert von diesem Magazin.
Aber habe ich auch schon gehört.
Genau.
Es wurde mir auch schon vorgeworfen, dass ich eher auf der geisteswissenschaftlichen Seite stehe. Aber ich würde mal sagen, wenn es drauf ankäme und die beiden Gruppen gegeneinander kämpfen würden zum Beispiel,
Die Science Wars kamen ja daher. Ja,
stellen Sie sich mal vor, so Celebrity Deathmatch zum Beispiel. Thomas Mann gegen Niels Brohm zum Beispiel.
Science Wars fand ich wahnsinnig lustig. Das hat sowas von einem fast schon satirischen Titel für irgendwas.
Ja.
Nicht wahr? Dass da dieser Graben etwas lustig.
Ja, Monty Python ist es, oder?
Ja.
Monty Python.
Richtig, richtig.
Wo die Philosophen gegeneinander Fußball kicken.
Aber es ist wirklich passiert und ich würde da gerne etwas verweilen bei dem Thema, denn es hat dann in den 90ern ist das nochmal aufgeflogen. Also das, was ich gerade erzählt habe, dieses Buch, das stammt ja aus den 60ern ungefähr.
Ja.
Da gab es ja große Erfolge der Physik und da gab es auch so eine Aufbruchsstimmung. Und 1995 hat dann Alan Sokal die Entlarvung der geisteswissenschaftlichen Charlatanie geschrieben.
Charlatanerie.
Der Titel heißt Transgressing the Boundaries Towards the Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Das ist etwas weniger reißerisch. Hat damit quasi die akademische Linke, also die ganze Frankfurter Schule, diese Denkweise des immer wieder Dekonstruierens und alles auch immer im Kontext einer sozialen Konstruktion zu sehen.
Hornauer zum Beispiel, ne?
Genau, Hornauer kennen wir.
Hornauer. Adobe.
Natürlich die Namen, die wir alle kennen. Es gibt auch andere Fotobearbeitungsprogramme. Und interessant ist hier auch eine Parallele zu der heutigen Kulturkampf zu sehen.
Ja.
Haben Sie schon mal den Begriff des, wie heißt das, wie sagt dieser Mann mit den lustigen Anzügen immer? Kultureller Marxismus. Haben Sie das schon mal gehört?
Meinen Sie Gottschalk? Ach so, das ist ich weiß, dass die ganzen Werte, die jetzt da sind, mhm. dass die eigentlich kapitalistisch ausgedingt sind. Aber jetzt muss ja alles queer sein und es muss alles quasi, die alten Werte müssen eingerissen werden, damit auf diesem Grund eine neue Weltordnung.
Es ist im Prinzip ja auch eine antisemitische Verschwörungserzählung.
Meinen Sie Alex Jones?
Nicht, ich meinte den mit dem, Sie wissen schon, der Psychiater, der...
Ach so, Peter the Rabbit.
Ja, Peter Jefferson, Peterson. Peter Blaine.
Peterson.
Ja, richtig. Genau, der sagt diese ganzen Adobe und...
Ja.
Was haben Sie vorhin noch? Also diese ganzen Leute aus
Hornauer habe ich gesagt.
Hornauer, richtig. Ja. Hornauer, die sind Hoppla. Ja alle im Prinzip, das wird postuliert, sie sind alles Marxisten, Materialisten und es geht ja immer um Aufbrechen und Hinterfragen, ja. und Dekonstruieren und quasi ja. die Gesellschaft auch immer aus verschiedenen Linsen betrachten. Und dadurch sagt Herr Peters, kultureller Marxismus löst unsere Werte auf und es ist quasi absichtlich gemacht, weil die vorhaben, den Kommunismus bei uns einzuführen. Und dazu muss erstmal die Gesellschaft so kaputt gemacht werden. Das ist Dekonstruismus. Ja. Aus der Sicht von Peters Lust.
Peterchens Mondfahrt.
Ja, richtig. Und das ist quasi innerhalb der Geisteswissenschaften oder beziehungsweise das ist so eine Kulturkampfgeschichte. Aber wir haben halt einen Wissenschaftskampf, um den es eigentlich hier geht im Divan. Und da haben sich wirklich diese beiden Gruppen, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, permanent und zwar durch wissenschaftliche Arbeiten gegenseitig wirklich gedisst. Das war wie so ein Battle-Rap. Und also die Naturwissenschaft sagt der Geisteswissenschaft, ihr habt überhaupt keine Wahrheiten, ihr spekuliert nur, ihr habt kein Wissen, ihr hängt nur rum und hört vielleicht Big Band-Musik als ja. Beispiel und ihr dekonstruiert alles, aber ihr habt überhaupt kein Angebot dafür, wie die Welt überhaupt ist. Das machen wir NaturwissenschaftlerInnen. Und was die Geisteswissenschaftler auf der anderen Seite sagen, ist, ja, haha, ihr denkt jetzt, dass ihr die Wahrheit habt, aber schaut euch doch mal bitte an. Galileo, plötzlich war alles anders.
Ja, mit Ayman Abdallah, ne? Das ist, schaut euch das mal an. Das hat auch mit Wissenschaft nichts zu tun.
Plötzlich ist das Weltbild umgeworfen.
Da werden Wasserrutschen da getestet. Was hat das mit Naturwissenschaft zu tun? Haben die GeisteswissenschaftlerInnen dann gesagt.
Dann später hier Newton.
Ja.
War nochmal plötzlich alles anders.
Ja.
Gab plötzlich ein Gesetz und Konstanten.
Ihr haltet euer Fähnchen auch immer so in den Wind, wie es euch passt.
Dann Einstein. Plötzlich stimmt gar nichts mehr.
Alles neu.
Und dann schwarze Materie.
Ja.
Ist auch so ein Thema. Ihr habt doch auch keine Ahnung, ob es die gibt oder nicht. Ihr denkt, dass es die gibt. Irgendjemand sagt, es gibt schwarze Materie, weil dann meine Formeln noch funktionieren.
Und dann gibt es plötzlich Pluto nicht mehr.
Richtig, wo es eigentlich, wie ich gerade versucht habe zu beschreiben, dass es eigentlich keine wirklichen Tatsachen in der Physik gibt, sondern immer nur Konstrukte, die irgendwie mit Formeln funktionieren.
Das ist ja auch so.
So ist es ja
es
auch.
Es kommt einer daher, der sagt, ich kann es am besten beschreiben.
Genau, richtig. Und das und wird dann angenommen.
Dann einigt man sich da drauf.
Und die zentrale Kritik der geisteswissenschaftlichen Strömung, die da angegriffen wurde, ist, dass es oftmals zu hochgehangen wird als Wahrheit oder als feststehende Tatsache, ja. die unverrückbar ist, bis ja. sie dann verrückt wird. Also da ist zentral und das ist der Science, das sind die Science Wars und das ging richtig zur Sache und wurde auch richtig, da wurde richtig verbal scharf geschossen und da ging das so hin und her und es gibt hier, also ich kann das nur empfehlen, schauen Sie mal kurz auf, wenn es Sie interessiert, auf datadivan.de.
Kommt in die Shownotes unten noch mit rein.
Richtig, da gibt es eine wunderbare, wie so eine Schlachtabhandlung, so welche Schlachten wo stattgefunden haben und ich finde es sehr putzig auch, wenn sich WissenschaftlerInnen auch mal irgendwie in die Haare kriegen und so ein Streit dann auch so ein bisschen die Gewässer des Konstruktiven auch verlässt, weil im Endeffekt kann man diesen Streit kann man ja nicht auflösen. Wie soll das funktionieren?
Das kann ich Ihnen sagen, wie man das auflösen kann.
Wie?
Haben Sie mitbekommen, dass der Peter Jordanson mit dem Slavoj Žižek,
ja,
dass der mit dem gekämpft hat auf einer Bühne?
Stimmt, ja.
Die haben die Stühle sich gegenseitig hingestellt. Und dann haben sie sich hier runtergemacht. Der Žižek hat er dem Peterson
ja.
so richtig Kinnhaken gegeben.
Ja, weil der Peterson hat ja auch so angefangen. Ja, Sie sind ja Marxist, Herr Žižek.
Ja.
Jetzt erklären Sie mal, warum Sie die Welt kaputt machen.
Ja, und dann hat er Žižek gesagt, ich bin überhaupt kein Marxist, du Blödi. Und dann ist immer so weitergegangen, hat sich aufgeschaukelt und am Schluss haben
Leute
Licht ausgemacht.
Ja. Cicek hat noch irgendwas von Stuhlgang in Toiletten erzählt.
Und T-Shirts verkauft am Ausgang. Es war eine tolle Sache. Und jetzt, Ergebnis ist, weiß man nicht genau. Sind beide noch da. Bei Joe Rogan war letztens der Peterson, ja. Hat geweint.
Ja, aber machen Sie sich doch nicht lustig über weinende Männer. Wo sind wir denn hier hingekommen?
Nee, er hat geweint, weil er bei Twitter rausgeflogen ist. Ah, ja. Übrigens mein Maulwurf in der Physik.
Ja.
Der hat mir auch gesagt, dass das die besten PhysikerInnen sind, die alle Regeln, die bisher waren, widerlegen. Das sind die besten PhysikerInnen. Das ist ein bisschen so der Wettbewerb. Und letztendlich auch wie halt bei den Geisteswissenschaften. Der Zizek will den Peterson übertrumpfen und umgekehrt. Und die Physiker und PhysikerInnen, die wollen sich auch gegenseitig kaputt machen. Also ich sag mal, das ist nicht nur ein Kampf von außen.
Sondern auch innen. Aber ich finde, es geht eine gewisse Faszination von diesem Grabenkampf auf, weil ich nämlich auch den dekonstruktivistischen Blick auf die Physik sehr spannend finde. Also zu sagen, Physik wird von Menschen gemacht,
ja,
die auch sozialen Stellen, einen gewissen Habitus oder einen gewissen Interessenslage aufgrund von ihrem Umfeld auch unterworfen sind,
ja,
sich bestimmter Methoden oder auch ihre Arbeit beeinflusst ist von der Gesellschaft selber,
ja,
auch vom Kapitalismus natürlich. Und da mal die prüfende Hand anzulegen, ist ja eigentlich eine interessante Linse, meinen Sie. Und,
ja,
und dass das die Physiker stört, weil sie natürlich allergisch darauf reagieren, ihre schöne, harte Wissenschaft, wenn die subjektifiziert wird sozusagen.
Ja.
Das ist ja, da habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht, aber ich bin froh, dass ich habe nun. Hören wir noch einen Text?
Mhm. Gelesen von Verena Schmidt.
Von?
Nochmal von Harald Kappel.
Von Kabel.
Molekülwolke.
Molekülwolke, bitte. Danke.
Dank.
Hinter dem Tresen lagern Meteoriten, bringen chemisch die Evolution in den Biergarten. Ich relativiere die Theorie. Allgemein korrekt zur Feier des Tages öffne ich praktisch die nächste Flasche. Fantasiere vom Nobelpreis, stopfe mir nicht rechtzeitig das Maul und verdampfe am Ereignishorizont.
Wir haben jetzt schon ganz schön reingewämst.
Ja, wir haben schon ordentlich reingewämst in die Physik, kann man so sagen. Wir sind auch schon kurz vor Stundenwechsel. Nachher ist noch Sport. Ich hoffe, Sie haben Ihren Turnbeutel dabei. Deutsch, Englisch und Französisch. Aber jetzt ist Physik für die, die jetzt erst zugeschaltet.
Ja, wir reden ja Physik und es geht auch einfach ein bisschen eher philosophisch um die Physik, weil wir einfach von klassischer Physik beide wenig Ahnung
haben. Sie wollten jetzt Philosophie sagen?
Philosophik.
Was haben die beiden gemein?
Okay, reden wir darüber mal, weil ich wollte mal kurz zurückgehen auf die Wurzeln der Physik und auch, wo kommt das überhaupt her?
Ja, sagt Ihnen Laberfächer was? Das ist ja schon in frühester Kindheit wird man damit sozialisiert, dass Mathematik zum Beispiel oder eben Physik, dass das Fächer sind, auf die man lernen kann. Und die bestimmten Regeln folgen.
Mhm.
Und dann eben sowas wie Philosophie. Haben jetzt nur die wenigsten in der Schule gehabt, denke ich.
Aber sagen wir mal
Religion.
Reli.
Manchmal Deutsch.
Ethik.
Ethik, Sozialkunde.
Ja, Sozial.
Sogenannte Laberfächer sind. Auf die man nicht lernen muss. Sondern einfach sagen kann, zum Beispiel, Jesus ist gut, weil er zum Beispiel Lazarus, das war sein Kumpel. Und dann sagt der Rallye-Lehrer, aha, gut. Naja, das stimmt ja so schon. Und dann gibt es eine 2.
Und wenn man in Physik sagt, die Eulersche Zahl ist gut,
dann ist das erstmal...
Das wird jetzt nicht angekrallt, aber es gibt auch wenig Punkte dafür.
Wenig.
Wenig.
Wenig Punkte.
Dürftig.
Weil es ist nicht so konkret.
Richtig, aber jetzt gehen wir nochmal kurz zurück und bevor sich das Ganze so abgespalten hat, und ich glaube, diese Abspaltung ist schon speziell seit der Renaissance passiert, als es auch einen Kampf zwischen dem Religiösen und dem Naturwissenschaftlichen gab. Wir halten fest, es ist irgendwo vor dem Mittelalter, dass das Religiöse oder die Theologie, so, die ja vorher die naturwissenschaftlichen Phänomene auch erklärt hat, plötzlich in Frage steht und einfach nicht mehr ausreicht, und da kam die Physik. Aber vorher war es ja auch schon schwierig. Also wir gehen mal zu den Griechen zurück, wie wir das so oft tun, denn die Griechen haben da auch gemacht.
Gymnasium.
Also der Begriff Physik kommt ja aus dem Griechischen, was nicht verwundert. Und ist wohl anscheinend bei Aristoteles zuerst aufgekommen, da er da hat den Namen Physike Akroasis. Was heißt das?
Akroasis?
Ja.
Das ist ein sehr schwieriger so Bergdialekt.
Also hier steht in Klammern Vortrag über die Natur. Also Physik ist die Natur wahrscheinlich dann. Physike. Nicht? Oder ist es Vortrag? Es ist auf jeden Fall so, dass sich die Griechen ganz früh schon Gedanken gemacht haben, können wir Regeln finden in der Welt? Und da ist natürlich die Mathematik als erste Wissenschaft interessant. Thales von Milet, kennen Sie? Der hat seine Kumpels in so einem Garten eingeladen. Da haben die dann Wein getrunken und Harfe gespielt und haben dann sich ausgedacht, wie ein Dreieck funktioniert.
Ja, spannend. Das ist der Thaleskreis.
Der Thaleskreis, natürlich. Also haben quasi Regeln gefunden, mathematisch, und haben quasi dieses Finden dieser Regeln oder dieses Benutzen dieser Formeln oder Herausfinden dieser Formeln als Annäherung an das Göttliche wahrgenommen. Also es war quasi wie ein Gottesdienst, sich über Mathematik Gedanken zu machen, denn, und das kennen Sie vielleicht aus den aufgeklärten Kreisen auch, Mathematik ist die Sprache des Göttlichen.
Ja.
Sagt man ja manchmal.
Sagt man manchmal.
Und es wurde quasi verstanden als, wir kommen dem Göttlichen einen Schritt näher, wenn wir diese Sprache Mathematik lernen.
Ja. Ja, wenn Sie hier zum Beispiel die Tapete angucken, hier diese
Wirbel,
die Wurlis. Ja, kann man auch sagen.
Wurlis.
Ja. Die eigentlich ein bisschen durcheinander aussehen. Wenn Sie genau hinschauen, dann ergibt das genau immer immer das Gleiche.
Ach so.
Also das ist quasi wie, es nennt sich goldener Schnitt. Und da hat man dann gesagt, das ist
wie ein iPhone.
Genau, so müssen wir alle Bilder malen. Und da haben die den Malern gab es hauptsächlich, haben die gesagt, wenn ihr diese Kirche ausmalt, dann macht es doch so, macht so Wurlis hin. Und das ist der goldene Schnitt.
Richtig, jedenfalls.
Und wenn sie den kleiner machen, haben sie immer noch, wenn sie ein Quadrat aus dem goldenen Schnitt rausmachen, haben sie immer wieder noch ein goldenes Quadrat.
Goldenen Wurli.
Yes.
Fibonacci-Spirale.
Yes. Spinale.
Wie in dem Film.
Anästhesie.
Wie in dem Film mit dem Gehirn, mit dem Pi.
Ja, mit den Da Vincis, seinem Code. Da Vincis
Verschwörung.
Tom Hanks, einsam auf einer Insel, findet heraus, dass er staatenlos ist.
Können wir kurz nochmal zu den Griechen zurück? Das war damals alles miteinander verbunden. Also die Geistes- und die Naturwissenschaften. Auch die Musik ist ursprünglich auch eine Wissenschaft gewesen, bei der es um Harmonielehre ging. Sie haben ja auch gerade von dem goldenen Schnitt schon gesprochen.
Ja.
Das alles, was man heute eher in dem Bereich Ästhetik, Philosophie ansiedelt.
Und im Französischen sagt man heute noch, La Musique ist näher an Physik dran als bei uns, muss man sagen. Und
stimmt,
das haben Sie ja vorhin schon gesagt.
Haben Sie gut hergeleitet.
Musik und Physik eigentlich, dass die
also verwandt sind. Jedenfalls, also Musik war zum Beispiel ein Bestandteil dieses Näherkommen ans Göttliche, Regeln finden, Harmonie, Regeln finden. Und das alles war ein einziges Ding. Also es war nicht getrennt. Dieses Schisma gab es damals noch nicht. Dieses Schisma, das gab es damals noch nicht. Und was?
Das schneiden Sie dann aber später raus, oder? Wo Sie jetzt nochmal neu angefangen haben.
Hi. Ich schneide es raus. Das wird alles sauber gemacht, dass das am Ende wie eine Weihnachtsvorlesung ist. Aber es ist eine schöne Sendung, Herr Eisenbart. Das macht mir sehr viel Spaß heute.
Kennen Sie das?
Nein.
Ausschneiden oder wegschmeißen? Das fragen die immer in Zeit-Podcast. Der 18-stündige Podcast.
Ach, das hören Sie immer noch. Sie haben die Lust am Leben noch nicht verloren.
Oder vielleicht gerade doch. Sie wollten über das Schisma reden, das war...
Schisma.
Schisma?
Ja. Ich wollte sagen, das gab es damit nicht und irgendwann kam jemand daher und wer war's? Unser Freund, der liebe Kirche.
Natürlich. Es lag mir auf der Zunge, ja. Jesus Christus. Schweizerdeutsch.
Hier steht das Antike, Antike, Antike und dann kommt Stagnation im Mittelalter bei der Geschichte der Physik.
Eine dunkle Zeit.
Aber das stimmt ja auch gar nicht so. Das ist ja so auch nicht richtig. Zum Beispiel haben die ja dann den arabischen Raum dann sehr viel geforscht als Ausgleich, weil die im Europäischen so dunkel war.
Ja.
Und haben tolle Sachen gefunden, weil die in die Sterne reingeguckt haben oft.
Haben Sie es gelesen von den Strugatzky-Brüdern? Es ist schwer, ein Gott zu sein. Kennen Sie das?
Nein, kann ich nicht erzählen.
Ein Science-Fiction-Roman aus, ich glaube, 70er, 80er Jahre, wo eine Gruppe von Wissenschaftlern auf einen fernen Planeten geht, um einen Wissenschaftler in den Sterben zu verhindern. Und das, die sind quasi noch im 11. Jahrhundert angekommen, also wie die Erde im 11. Jahrhundert war. Und die wissen das, dass die alle umgebracht werden sollen. Und da quasi als ketzerisch. Und das ist das, was sie auch erwähnt haben, dass das in Europa eben gar nicht so gut abgelaufen ist. Dafür im arabischen Raum ja. zum Beispiel oder asiatischen Raum dafür ja. mehr passiert ist. Aber das kann sich kein Mensch vorstellen. Also was für Schätze da verloren gegangen ja. sind. Letztendlich der dorthin geschickt wird, der bringt alle um. Das ist die Lösung für ihn. Also das ist natürlich keine Lösung für die Wissenschaftler.
Hat dann so ein rotes Auge, ja, fährt dann mit dem Auto in die Bank.
Ein bisschen so.
Ja.
Aber ganz anders.
Ist ein Buch oder ein Film?
Ist auch verfilmt worden von Alexei German und dann seinem Sohn Alexei German. Als Alexei German Alexei gestorben. German
2.
Ja, als er gestorben ist, hat sein Sohn gesagt, na dann mache ich das halt, ich habe ja schon den Namen.
Jedenfalls, also wir haben jetzt gerade über das Mittelalter bei uns in Europa, ging es dann ein bisschen schwieriger. Also ja. Nicht so schnell voran, wie es da bei den Griechen war.
Ein bisschen langsamer.
Und dann kam aber die Renaissance.
Ja.
Und da ging es dann wieder. Und dann haben wir eben dieses Schisma, tut sich da eben auf.
Ja.
Weil es dann auf einmal heißt, ja, warum muss denn jetzt alles immer nach Gott gehen?
Hat sie nach
warum dem, muss das ja. jetzt alles immer, warum können wir nicht auch mal?
Ja, wer?
Wir WissenschaftlerInnen oder wir Universalgelehrten,
ja.
können wir nicht auch mal Regeln machen?
Können wir auch mal?
Wir können ja mal einen kurzen Text hören noch. Machen wir doch Christian Knieps, auch von Verena Schmidt gelesen.
Ja, wollte ich gerade vorschlagen.
Ja, sehr gut. CERN hat er den Text genannt und wir hören jetzt den Text CERN.
Bin gespannt, worum es geht.
Von Christian Knieps. In Klammern Verena.
Mein Mann und ich sind unterwegs zum CERN. Er will da unbedingt hin, während ich nur dabei bin, damit er nicht allein fahren muss. Dafür hat er mir versprochen, beim nächsten Besuch bei meiner Mutter dabei zu sein, denn wenn er dabei ist, ist meine Mutter meistens die Freundlichkeit in Person. Auf dem Weg zum CERN bekomme ich eine Zusammenfassung seines Wissens, das ich kaum bewerten kann, weil ich weniger als die Hälfte verstehe. Nach den ersten Fragen lasse ich auch das Fragen sein, weil ich merke, wie angespannt er wird, wenn ich zeige, dass ich so gar keine Ahnung von dem Ganzen habe. Als wir endlich ankommen, freue ich mich auf etwas Bewegung. Wir treten in das Eingangsgebäude und treffen andere Teilnehmer der heutigen Führung. Auf den ersten Blick erkenne ich, dass es nur eine potenzielle Leidensgenossin gibt. Doch sie ist so gekleidet, dass sie auch Physikerin sein könnte. Also ist Vorsicht geboten. Die Führung beginnt. Der Mann, der uns Einblick in das Wunderwerk der Technik gibt, ist mir mit seiner leicht verpeilten Art direkt sympathisch. Meinen Mann nervt sein nasaler Tonfall. Wir werden durch das Gebäude geführt. Die meisten, die den Eindruck machen, dass sie wissen, was hier geschieht, wirken von der Führung gelangweilt. Ich hingegen finde sie sehr interessant, da sie nur wenig Wissen voraussetzt. Zudem spüre ich, wie der Vortragende eine Begeisterung für diese Forschungseinrichtung versprüht, wie es Männer normalerweise nur für ihren Fußballverein machen. Als sich die Führung zum Ende neigt, bin ich positiv überrascht, während mein Mann mir schon verraten hat, dass das hier pure Zeitverschwendung für ihn sei. In den Gesichtern der anderen Teilnehmer sehe ich eine ähnliche Meinung. Auch in dem Gesicht der einen Frau, von der ich nicht erahnen konnte, mit welchem Wissensstand sie hier angereist ist. Zum Glück habe ich mit ihr kein einziges Wort gewechselt. Die Führung wird beendet und es gibt zurückhaltenden Applaus. Schnell gehen alle auseinander. Nur ich trete an den Wissenschaftler heran und sage ihm, dass mir seine Führung sehr gefallen hat, wenn ich nicht sogar begeistert davon bin. Wir kommen ins Gespräch und ich vergesse meinen Mann, der irgendwo im Verkaufsladen nach Fachliteratur sucht, von der er wohl kaum etwas verstehen wird. Hauptsache, er zeigt, wie sehr er in dem Thema drinsteckt. Nach außen versteht sich. Wir beide hingegen machen uns über die Besucher lustig. Ich kann offen zugeben, dass ich nicht mal alles das verstanden habe, was der Wissenschaftler uns erklärt hat. Aber er ist sich sicher, dass die anderen Besucher auch nicht mehr verstanden haben, es nur nicht zugeben wollen. Auf dem Nachhauseweg schweigen mein Mann und ich lange, bis er äußert, wie enttäuscht er von dem Besuch ist. Ich überlege kurz, ob ich ihm die Wahrheit sage, doch ich weiß auch, dass er noch weitere solche Besuche in seinem Kopf hat. Und so entscheide ich mich zu einem nichtssagenden Geräusch, das bei ihm als Bestätigung ankommt.
Ich suche gerade noch. Also ich habe gehört, es ist ein Motorboot über jemanden gefahren, aber das ist schon ein bisschen her. Aber ein irischer Sänger ist gestorben. Shane McGowan, das klingt auch schon so irisch, oder? Eine ja. Punk-Legende und aber auch so Getränkgelage-Musik, so wie man das kennt, so Shanties und so. Kennen Sie Shanties?
Kenn ich.
Was die Piraten singen.
Shanty McGowan wurde ja auch genannt.
Richtig. Ich versuche das so ein bisschen, ich versuche ihm ein auditives Denkmal zu setzen, oder wir beide versuchen das hier.
Ja.
Also, verzeihen.
Ich hab meine Gitarre auch extra schön auf open.
Das ist
open,
ja so, es geht ja um die irische Mentalität, die auch mit dem Punk dann zusammen eine Melange, die ihresgleichen sucht. Und Rockmusik und Irland, das sind ja Sachen, das passt ja.
Ja,
das, und ich habe gerade ein Video gesehen, da hat er mit so einem halben Gebiss im Mund und einem Banjo um den Rumpf gewickelt gesungen und hat aber nicht gespielt und es hat auch schon so eine Pose gehabt. Und ich versuche das jetzt quasi, verzeih mir, McGallow oder wie du heißt. Ich bin ja nicht besser. Ich bin ja auch, es gehört ja auch so. Also. One man! Was denn?
Moment.
Leiser. Ja, Sie müssen mir schon den stimmlichen, ich habe ja auch geübt. Also, one man! Ja, one man, come! In the name of love. One man, come and go. Come he to justify. One man to overthrow. In the name of love. What more? In the name of love. One man caught on a barbed wire fence. One man he resists. One man rushed on the empty beach. One man betrayed with a kiss. Vielleicht das Lied In the Name of Love,
ja,
von U2. Ist ja auch eine irische Band.
Ja.
Und der Sänger hat auch Ohrringe, genau wie der McGallow oder wie er heißt. Und ich habe gerade hier nachgeguckt, dieser Song wurde ursprünglich von Bono konzipiert. Der wollte auf den Hochmut von Ronald Reagan mit diesem Song aufmerksam machen, der uns von seinem Militärvermögen,
ja,
der Standhaftigkeit. Und das hat ja, jetzt passt auf, jetzt mache ich aber ganz, passen Sie auf. Es geht ja um den Kalten Krieg. Und was gehört zum Kalten Krieg?
Angst.
Na, und woher kommt die Angst?
Vom Atom.
So. Jetzt werde ich in einem Schlag.
Ja.
Werde ich jetzt.
Ne, bitte nicht. Bitte denken Sie nochmal drüber nach, Frau Meisendrath. Ich bitte Sie inständig.
Ich wollte noch zum Thema Krieg und Physik kommen. Ja, vielleicht auch nochmal einhegen, ob jetzt die Physik als Wissenschaft dann frei von Ethik oder auch frei von Geisteswissenschaft überhaupt agieren kann.
Ja.
Die Atombombe als maximale Zerstörungsmaschine, die ja essentiell durch die Erkenntnisse des frühen 20. Jahrhunderts in der Physik erst möglich geworden ist.
Ja.
Dass die letzte Stufe der Zerstörung ist sozusagen als Symbol der maximalen Zerstörung. Und dieser Habitus, dass wir müssen Stärke zeigen gegenüber dem Feind und dadurch auch Abschreckung und Angst ist unsere Waffe eigentlich.
Ja.
Also es ist ja wie so ein Penisersatz.
Ja.
So eine Atombombe ist ja lang.
Ja.
Und mächtig.
Ist das wahr?
Also es gibt ja mehr Männer als Frauen in der Physik. Also es ist schon damals besonders. Es ist ja auch aufgrund der Zuschreibung an die Geschlechterrollen. Physik ist die harte Wissenschaft, nicht wahr? Da merken Sie schon, da sind die Fakten wichtig, da ist Logik wichtig.
Ja, Fakten auch wegen dem Wort, ne?
Ja, in dem, was bei Physik als Attribute mitschwingt, kann man ja fast schon eins zu eins als männlich konnotiert in unserer Gesellschaft.
Ja.
Deswegen kriegen die Jungen auch immer eher gesagt, die muss sich für Naturwissenschaften interessieren. Diese, sagen wir mal, traditionelle Zuschreibung.
Ja.
Und das führt natürlich dazu, dass ich in den Physik Studienfächern oder auch in den, sagen wir, alten naturwissenschaftlichen Disziplinen auch eher so männliche Individuen zusammenfinden. Und was passiert, wenn männliche, sagen wir mal, etwas sehr männliche Menschen dann zusammen an etwas basteln? Was kommt dabei raus?
Da fließt das Bier in Strömen, würde ich sagen.
Ja, und dann kommt was raus?
Dann kommt nichts Gescheites.
Ja, Bier, halt.
Bierpong.
Ich wollte sagen, kommen Waffen und halt möglichst große Bumm, was Sachen, die Bumm machen, kommen raus.
Ja.
Es gab ja auch naturwissenschaftlich gebildete Frauen, auch in dieser Zeit.
Marie Curie.
Und was hat Marie Curie gemacht?
Die hat Atome gemacht. Die ist, wissen Sie, was die gemacht hat?
Was?
Die hat immer mit einem Stuhl auf ihrem Bett geschlafen.
Warum?
Weil die war sehr sparsam.
Stuhl auf dem Bett?
Die hat,
sich aufs Bett gesetzt?
Die hat den Stuhl um sich herum gemacht. Sie hat die Decke ganz fest an sich ran gemacht, weil je weniger die Decke wegfliegen kann, umso weniger kann das warme
aus... Das Fenster offen lassen, fliegt die Decke nicht weg.
Genau, unter der Decke kommt ja die warme Luft
irgendwann
raus, wenn die Decke wegfliegt.
Ah, verstehe.
Und jeder normale Mensch hat keinen Stuhl, auf dem Bett zumindest... Entschuldigung. Und dann, sie war so sparsam, habe ich gelesen zumindest.
Wo haben Sie das gelesen?
Biografie. Habe ich gelesen, dass sie so sparsam war, dass sie gar keine warme Luft, Pupsluft vielleicht, weglassen wollte. Und hat deswegen den Stuhl auf ihr Bett draufgestellt. Stimmt wirklich.
Hier, mir wurde ein Buch empfohlen.
Ja.
Das heißt... Wie man mit dem Feuer philosophiert, Chemie und Alchemie für Furchtlose, von Jens Söntgen. Und da wird erörtert, dass Marie Curie im Ersten Weltkrieg, als es ja quasi der Zeit, in der sie aktiv war, sie hat während andere Chemiewaffen gebaut haben, Erster Weltkrieg war ja auch bekannterweise der erste Krieg, in dem es dann auch so mit einer Wissenschaft Krieg geführt wurde, also Gas, das war das, was ich vorhin meinte, mit Großbumm und Zerstörung anrichten. Ja. Da wurde ja alle Register gezogen, um möglichst vielen Menschen zu vernichten in möglichst kurzer Zeit, auch mit Hilfe der Naturwissenschaften. Darauf wollte ich gerade hinaus.
Ach so.
Und Marie Curie,
sagen Sie das doch.
Bohr auseinandergebaut.
Ja.
Und hat damit Röntgenapparate gebaut, die sie dann an die Lazarette, also hat sich quasi in den Feldlazaretten aufgehalten und hat Verwundete geröntgt und hat geholfen, dass man die dann wieder quasi gesund macht.
Ja.
Und hat ihr Wissen genutzt, um
das... Wird das so heute gelesen?
Das wird so heute gelesen.
Dass das so war?
Ja.
Ah ja, das ist ja interessant.
Haben Sie eine andere Sichtweise?
Naja, man könnte ja auch sagen, Röntgen hat ja auch die Leute geröntgt. Wollte übrigens nicht, dass das Röntgenstrahlen heißt. Der war so uneitel, der wollte, dass sie X-Strahlen heißen.
Ja, und wer hat sich dran gehalten?
Ich sag mal, der Angelsachse.
Der Angelsachse hat Respekt noch.
Aber der Sachse an sich eher nicht, der sagt Röntgen. Da würde der sich schön ärgern in seinem Würzburg drin. Frau Meisendrath, ich möchte mit Ihnen eine neue Rubrik machen.
Ja.
Ich frage Sie, was Sie besser finden, Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft und warum, und ich höre es mir an.
Okay, machen wir diese Rubrik auf. Wie heißt die Rubrik? Herr Eisenbart fragt, was Frau Meisendrath besser findet, Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, und hört sich an die Antwort. Heißt die Rubrik so?
Ist ein Arbeitstitel. Können Sie Jingle spielen?
Aber selbstverständlich. Das machen Sie doch mal Moll. Herr Eisenbart fragt, was Frau Meisendrath besser findet, Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, und hört sich die Antwort an. Ja, Herr Eisenbart, Sie haben eine neue Rubrik mitgebracht.
Da habe ich lange in meinem Labor dran gesessen.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Herr Eisenbart. Was erwartet uns in dieser Rubrik?
Lassen Sie mich nicht Sie auf die lange Folterbank legen, sondern ich komme gleich zu Medias Res hinein. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht vor dieser Sendung. War mir auch dessen bewusst, dass Sie möglicherweise auf diesen langen, langen Konflikt eingehen werden, diesen unseren ZuhörerInnen darlegen und letztendlich wie in einem, ich sag mal, einem modernen Stierkampf, wo der Stier, die Naturwissenschaft ist, und ein anderer Stier ist die Geisteswissenschaft. Die beiden Stiere können sich nicht leiden, rennen immer wieder durch den Sand, also in der Arena aufeinander, also nicht direkt umeinander herum, schauen sich an und trauen sich nicht so richtig über den Weg. Und deswegen, Frau Meisendrath, habe ich überlegt, ich werde Ihnen eine sogenannte Gretchenfrage stellen, wie bei Wilhelm Meister von Goethe. Letztendlich, wir brennen ja alle nur darauf, alle hier im Studio und aber auch außen an den Geräten, ob Sie in der Vorbereitung oder vorher schon sich dessen vielleicht im Klaren waren, welche dieser beiden Seiten, die ja beide sehr wichtig, aber auch ein bisschen so solipsistisch vor sich hin gären, ob sie eine von diesen beiden besser finden und wenn ja, welche. Und deswegen die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, kreist um diese beiden Wissenschaften, diese beiden Zweige. Eines ist eben so, sagen wir, eher das, womit wir uns oft beschäftigen, Sprache, Literatur, auch Literaturgeschichte, Bücher, SchriftstellerInnen. Es gibt auch immer mehr Frauen, die das jetzt machen. Auf der anderen Seite ist die Naturwissenschaft, sind ja oft Gegensätze, die gegeneinander ausgespielt werden. Oft heißt es so, unser Sören ist nicht so, in Mathe ist er eher Durchschnitt, aber der Aufsatz letztens, da gab es eine 2 plus, deswegen, und also diese beiden Gegensätze sind ja da, die liegen auf der Hand. Und geht's Ihnen nicht gut?
Ja, ausgezeichnet.
Frau Meisendrath, wenn Sie sich entscheiden müssten, Natur oder Geisteswissenschaft, was würden Sie nehmen und warum?
Einfach nein. Herr Eisenbart fragt, was Frau Meisendrath besser findet, Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, und hört sich die Antwort an.
Wie gefällt Ihnen die neue
Rubrik? Ich finde die super, die sollten wir jedes Mal spielen. Es ist so, es heitert, es lockert ja auch die Sendung wahnsinnig auf, wenn man zwischendrin so kleine Spiele, kleine, wie sagt man,
auf Witze im
angelsächsischen, wo es so diese Nachtshows gibt, sagt man ein Remote.
Aha.
Also wenn quasi die, ja, die Hauptprojektverantwortlichen dann auf die Straßen von New York gehen
und Leute fragen,
den besten Burger testen oder irgendwie, ja, so mit so einer Puppe, mit so einer Handpuppe dann Männer begrapschen, als Beispiel nur.
Ja, oder Raab in Gefahr.
Raab in Gefahr ist ein Remote, genau. Der hat es ja salonfähig gemacht bei uns.
Böhmermann in Gefahr gibt's ja auch.
Schlag den Hänsler. Als Beispiel.
Ja, genau, zum Beispiel.
Solche Sachen. Alles dabei.
Oder Gottschalk.
Zum Beispiel das Segment Gottschalk lässt sich über die Meinungsdiktatur aus. Ist eine bekannte und beliebte Remote-Kategorie in einer fast vergessen geglaubten Sendung. Die manchmal.
Oder Harald Junke lässt sich über die A3 tragen in eine Sänfte.
Oder Elton singt Tiny Dancer.
Ja, das große Innenstadtsterben, Frau Meisendraht, was sagt uns das? Hat die Naturwissenschaft versagt?
Ja, es liegt natürlich an Physik.
Die Leute gehen ins Internet.
Richtig.
Das ist das Problem.
Stimmt. Und haben Sie mal YouTube geguckt oder auch andere Videoplattformen oder so?
Einmal.
Da kommt jetzt immer so eine orangene App und dann schreit jemand in mein Ohr rein, dass ich jetzt eine Superdrohne... Soll ich jetzt kaufen, wenn ich deine App runterlade, kriege ich die Drohne. Das ist auch, kommt aus China.
Wirklich?
Und das heißt, das ist der Innenstadtsterben, kommt daher, weil da kann man shoppen wie die Milliardäre.
Ja.
Und dann.
Für wenig Geld.
Für aber. Wenig Geld. Preiswert. Und das ist quasi wie Karstadt zum Runterladen.
Ja.
Wir leben ja in einer Simulation nun mal. Die Leute benutzen ja das Virtuelle.
Da hat die Naturwissenschaft mal wieder versagt. Allein mit Tauben, das lockt ja niemanden mehr in die Innenstadt.
Stimmt, ja. Das ist ja auch heutzutage Taubensimulator.
Ja, Taubensimulator, wo man zum Beispiel picken kann.
Ja.
Immer wenn man einen Knopf drückt, D. D ist der Knopf, wenn man am Computer spielt.
Wenn man am Handy Konsole. Spielt, ist es Q.
Aha. Mhm. An der Konsole ist ein ganz anderes Viereck. Haben Sie die Physiker gelesen?
Ja.
Ich wollte wissen, ob das echte Physiker sind.
Wissen Sie was? Wir machen noch einen Text rein und dann reden wir noch über literarische, also bitte die Physik in der Literatur.
Ja.
Und da können wir gleich mit den Physikern einsteigen, wenn Sie wollen.
Ja.
Wir hören einen Text von Theo Fuchs.
Gerne.
Oder nicht?
Ja.
Theo Fuchs, ich weiß bloß den Titel nicht, aber das...
Theo Fuchs kennt sich gut aus mit Physik, denn er kennt, glaube ich, jemanden, der Physik macht.
Ja.
Hauptberuflich.
Sowas ähnliches wie.
Er wollte eigentlich hier sein.
Ja, aber...
Aber er hat gesagt, er möchte doch lieber Weihnachten feiern mit seiner Familie. Kann man ihm auch...
verübeln. Also Theobald Fuchs, gesprochen von Theobald Fuchs.
Liebe Grüße.
Links, schrie Dr. Hanno Sauerbrei. Der Diplomant am Bedienpult drückte ein kleines Hebelchen nach rechts. »Links, sage ich«, brüllte Dr. Sauerbrei. Er lag unter dem tonnenschweren Elektromagneten des Neutronenkalorimeters und versuchte verzweifelt, ein Gewindestängelchen unter die Kettenführung zu schieben. Der Diplomant mit der Links-Rechts-Schwäche büßte sein letztes Quantum Selbstsicherheit ein. Schweißperlen tropften von seiner Stirn. Im selben Moment, als ich hinzusprang, um ihm die Bedienkonsole aus der Hand zu reißen, legte er erneut das Hebelchen um. Das war wieder die falsche Richtung, wies ich ihn auf seinen Fehler hin. Doch meine Stimme ging in dem gewaltigen Lärm unter, mit dem der Elektromagnet gegen das Strahlrohr krachte und sozusagen nur im Vorübergehen Dr. Sauerbrei zerquetschte. Mit ohrenbetäubendem Fauchen schoss das Vakuum aus dem geborstenen Austrittsfenster, zerfetzte Kabel und Folien, schleuderte Lichtleiter und Platinen in die Halle. Sämtliche Sicherheitsventile des etwa 1 Kilometer langen Ringes schlugen mit einem martialischen Knall zu. Dann war es plötzlich wieder still. Totenstill. Nur der scharfe Geruch von Schwefelwasserstoff, der aus den gerissenen Vieldrahtkammern austrat, verbreitete sich im grünen Dämmerlicht der Notbeleuchtungen. Wie die Bilder eines fernen Traums zogen die Warnhinweise des Gassicherheitsbeauftragten an meinem inneren Auge vorbei. Leicht entzündlich, als Gemisch mit Luft, hochexplosiv, nicht einatmen, Hautkontakt vermeiden. »Oh Mann«, sagte der Diplomant, »jetzt brauche ich eine Kippe.« Dann zückte er sein Benzinfeuerzeug. Wir hörten einen Ausschnitt aus der Streitschrift »Hinter jedem genialen Wissenschaftler steht ein Heer von Vollidioten«, 1987 Genf und Hamburg, 600 Seiten, 1,99 im Wühltisch bei der Norma.
So, jetzt nochmal zurück. Ich habe noch, also das ist Gutes, dass Sie das mit den Physikers angesprochen haben.
Ja, der von Dürrenmatt.
Also Möbius und Einstein, kommen in eine geschlossene Bar.
Und bekommen Pillen.
Ja.
Ausgehändigt, weil das heißt, ihr seid BetrügerInnen.
Richtig. Und es sind Spione. Es geht schon wieder um...
Das weiß man am Anfang,
so,
aber
das
nicht.
Das ist der McGavin. MacGyver.
McGavin. Shane McGavin, genau. Das ist der, dass man denkt, die seien in einem Irrenhaus, weil die denken, sie seien Napoleon. Nee, seien die Physiker. Und es kommt ein Kommissar, der wo einen Meuchelmord untersuchen möchte. Da ist mit einer Kordel die Schwester Erika erschlagen worden. Und die einzigen, die Zugang zu einer Kordel hatten, zu einer Vorhangkordel, sind die Physiker. Man weiß nicht genau, es gibt wahrscheinlich mehrere Unbekannte. Und dann wird ermittelt, sagt man heutzutage. Und dann ist es schon fast vorbei. Und wenn der Kommissar wieder nach Hause gegangen ist, dann stellt sich heraus, dass alles nicht so ist, wie es scheint.
Und ist es nicht auch so ein bisschen... Geht es nicht auch so ein bisschen um den Kalten Krieg, auch um so eine Gefahr, die im
Raum... Kann man sagen.
Gehe ich denn richtig in eine Annahme, dass das so ein bisschen ein gutes Beispiel dafür ist, wie die Physik die Literatur auch zu dieser Zeit bewegt hat? Auch, also das,
kann man auch
diese
sagen.
Diese Paradigmenwechsel, wie man es nennt, oder diese Veränderung der Macht oder die Angst als ständiger Begleiter, dass das nicht auch sehr stark ins künstlerische Spiegelbild hineingeklopft.
Ja.
So. Und
weil
es, wir haben ja vorhin über die Science Wars und das Schizma gesprochen,
ja,
zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Ich habe einen Aufsatz zum Thema 100 Jahre Quantenphysik.
Ja.
Was hat das mit der Literatur gemacht?
Was soll das? Fragezeichen.
Und da ging es auch viel um Robert Musil, der ja auch sehr physikalisch interessiert war. Wussten Sie das?
Wusste ich nicht.
Der hat verbriefterweise sehr viel physikalische Aufsätze, auch unter anderem so Schrödinger und Bohrs und Heisenberg gelesen. Also er hat sich sehr für Quantenphysik interessiert, weil
sein Roman Der Mann ohne physikalische Eigenschaften ja in den Startlöchern stand,
richtig,
und er noch keinen Inhalt hatte.
Der Mann ohne Eigenschaften, da haben Sie es. Da haben wir ein ganz wichtiges Werk, und zentral in diesem Buch geht es darum, dass eine Unschärfe in der Physik. Also das ist quasi eine... Wie bei Heisenberg, genau. Robert Musil hat sehr fast, wie man auf Aufzeichnungen weiß, sehr fasziniert, dass plötzlich der Zufall und die Ungenauigkeit in die Physik Einzug hält, die ja sich geriert, wie wir es jetzt vorhin schon hatten, als so harte, feststehende Regeln und als klares Logikgebäude, was irgendwie feststeht.
Ja.
Und plötzlich kommt die Quantenphysik um die Ecke und wirft alles ins Unbekannte oder ins Unscharfe eben. Und Heisenberg hat das auch so, ich habe das als Zitat mal gelesen, dass es jetzt plötzlich eben durch die neuen Erkenntnisse plötzlich nicht mehr nur noch eine objektive Wahrheit gibt, sondern es kommt darauf an, von wo aus man auf die Wahrheit guckt.
Ja.
Und dann haben wir natürlich das Raumzeitparadoxon.
Also ein Vexierspiel.
Und es kommt quasi, man muss den Betrachter in das Ganze mit einbeziehen, um zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Und das hat natürlich philosophisch und auch für die Weltanschauung...
Auch ermittlungstechnisch
plötzlich
ist es natürlich interessant, weil man geht ja zu einem Tatort hin, wenn man jetzt zum Beispiel Polizei gelernt hat. Und dann sagt man ja nicht, aha, das sieht für mich ganz klar aus, er ist der Mörder. Sondern man fragt ja herum. Da hat eine Nachbarin das gesehen, da hat ein Nachbar das gesehen, da hat ein Nachbar gar nichts gesehen. Und dann legt man das zusammen und guckt aus verschiedenen Blickwinkeln, was hat sich zugetragen.
Ja.
Und da kann man nicht mehr sagen, ja, habe ich nicht gesehen, da ist auch nichts passiert, sondern man muss das mit einbeziehen.
Physik, wenn man sie so hochstilisiert zum göttlichen Prinzip, wie das ja so Thales gemacht hätte, bringt halt das Problem mit, dass die Konstanten sich auflösen. Also zum Beispiel, ich habe gelesen, es gibt ein Physikerforum im Internet drin. Da beantworten Physiker Fragen von Laien.
Ist das sowas wie Filmfehlerforum?
So ähnlich, ja. Doch, tatsächlich. Sehr
da,
ähnlich.
Da sagt man dann so, hey, Moment mal, ist das nicht unlogisch, wenn die Hobbits da hingehen zu dem Berg und dann die Adler tragen sie zurück, hätten nicht die Adler sie auch hintragen
können? Genau, sowas.
Und dann kommen Physiker oder andere Leute, die den Film gesehen haben und sagen, nein, das ist ja, die Adler, die können ja nicht.
Und na, da ich nicht gebildet bin im Bereich der Physik, kann ich das nur so herauskotzen, um das mal salopp zu sagen.
Gerne.
Da hat jemand geschrieben, ja, ich habe gehört, dass der Energieerhaltungssatz, so das Erste, was man in der Schule in der Physik lernt, so Energie geht nicht verloren, sondern ja. Energie wird nur, also
umgesetzt.
Wird nur umgewandelt, richtig? Dass das gar nicht so ist.
Ja.
Dass es eben doch Energie gibt, die verloren geht.
Ja.
Und dann hat dann jemand geantwortet, ich versuch's jetzt, bitte mich nicht drauf festnageln, aber so nach dem Motto, ja, das stimmt, denn wenn man die Raumzeit, wenn man es auf große Systeme anwendet, den Energieerhaltungssatz, dann kann er nicht mehr stimmen, weil es eben plötzlich, wenn man die weiteren Dimensionen mit einnimmt, plötzlich Energie doch aus unserer Sicht verloren gehen kann. So, und was ich jedenfalls sagen wollte, ist, das ganze Gefüge, diese ganzen Konstanten, lösen sich unter Umständen relativ schnell auf, wenn man drüber nachdenkt. Und da hat vielleicht dann doch das Foucault'sche Pendel recht. Nicht das Foucault'sche, also da hat dann die Frankfurter Schule vielleicht auch manchmal recht, wenn man sagt, es ist ja alles, kann man ja alles auch kaputt machen wieder mit Nachdenken.
Ja, stimmt.
Ich habe noch von Musil ein kleines Zitat, wenn Sie wollen,
ja.
Aus dem Mann ohne physikalische Eigenschaften.
Gerne.
Mit einem Schlag steht die Welt auf dem Kopf und jeden Tag wird ein neuer Beweis erbracht für die Unhaltbarkeit von Gesetzen, mit denen sie als Wissenschaftler aufgewachsen sind. Ist genau das?
Ist genau das.
Hilflos müssen sie mit ansehen, wie jahrhundertealte Ideale einer umfassenden und objektiven Beschreibung der Natur völlig zunichte gemacht wird. Durch die Quantenmechanik muss ihre heile, unversehrte Welt neu eingestellt werden und dabei wird plötzlich ein Gebiet frei, auf dem der Physiker selbst ins Spiel kommt und seine Subjektivität nicht länger draußen vor der Labortür lassen kann. Am besten kann man das an einem Mann wie Einstein sehen, an der Hartnäckigkeit, mit der er versucht hat, ein zerbröckelndes Weltbild aufrechtzuerhalten und alles getan hat, um den Zufall von der Domäne der Physik fernzuhalten. Der Zufall hält Einzug in die Physik.
Ja.
Und damit schließt sich ein Kapitel Physik, das vorher als greifbar und fest verortet war, vor ungefähr 100 Jahren noch, und wird plötzlich unscharf. Und ich finde das einen schönen Geist, es ist ein schönes geisteswissenschaftlich oder zumindest mit einer geisteswissenschaftlichen Linse betrachtbares Phänomen oder Punkt in der Historie der Physik. Wollte ich nun mal mit Musil zusammen drüber nachdenken. Ist doch Literatur auch.
Ich finde, das haben Sie sehr gut zusammengetragen jetzt und auch vorgelesen.
Ja.
Sie haben sich da echt lang drauf vorbereitet auf die Sendung.
2 Stunden.
Das ist nicht schlecht, das ist 2 mehr als andere heute in dem Raum.
Und jetzt hören wir noch ein
Text. Achso, ich wollte noch, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, dass das, wenn man drauf guckt, dass es alles gar nicht so ist, wie es ist.
Ja.
Wie sagt, dass es ist.
Ja.
Weil wir haben über die Physik eigentlich gar nicht geredet. Ich will auch gar nicht mehr darüber verlieren, aber letztendlich sagt es ja nur aus, dass es sich nicht nur zum Schreiben von sogenannten Sci-Fi-Romanen eignet, also zum Beispiel mit der Relativitätstheorie, dass man zu fernen Sternen reist, wieder zurück und zu Hause hat sich überhaupt nichts getan.
Mhm.
Die sagen, wo warst du denn? Ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg warst.
Mhm.
Und er hat so einen langen Bart.
Mhm.
Sondern eben auch zum Schreiben von Kriminalromanen. Und da hat sich Dürrenmatt wahrscheinlich sehr gut das ausgedacht, dass er gesagt hat, wir sind jetzt in der Welt der Physik und der Kriminalroman, der Heisenberg dann ja zitiert auch mit seinem berühmten Satz, ich bin der Zerstörer der Welten, Das ist ja dann bei Brechend schlecht. Eine Serie mit Bryan Cranston, einem Physiklehrer oder Chemie sogar. Und der hat einen Grund, schlecht zu brechen. Also mit dem Gesetz zu brechen. Und er nennt sich wie? Natürlich, ich bin der Zerstörer der Welten.
Heisenberg.
Sagt er zu seinem Schwager, sag meinen Namen. Und er sagt, hä?
Und dann sagt er, ich bin der anklopft.
Ich bin der Zerstörer der Welten. Und dann sagt er, ach, du bist Heisenberg. Und dann sagt er, ja, stimmt.
Ich muss sagen, auch diese Zitate von Heisenberg, ja, die ich da gelesen habe, die haben immer eine sehr literarische Qualität auch an sich.
Ja.
Und da wollten wir nach dem Text drüber reden. Wir hören jetzt zwei Gedichte hintereinander weg, habe ich entschieden.
Ja.
Und zwar nochmal ein Harald Kappel. Der Text heißt Heruntergeladen.
Von Verena Schmidt.
Vorgetragen. Und dann noch David Telgin mit Physik, vorgetragen von
Bert Berlin.
Unser Lieblingsphysiker bei Radio Z, zuständig für die Optik und die Mechanik.
Die Leiche meines Vaters riecht nach dem Telefunkenapparat meiner Mutter. Das Niveau am Sterbebett wird peinlich genau protokolliert. Die Fotografie des aufgeschnittenen Herzens zeigt an seinen Rändern unverdauten Spinat. Die sektionale Präparation vermittelt den Eindruck, als wäre er noch da. Fieberhaft knacken Schädelknochen, intensives Denken setzt ein. Die Augennerven kratzen von innen heraus. Am Klavier wird ein läppisches Lied gespielt. Ich lade seine Facebook-Seite hoch und zeige sie am offenen Sarg. Seine Freunde sind 3. Er hat 2 Likes in 4000 Stunden. Ich hatte ihn blockiert. Die Leiche meines Vaters wird peinlich genau hochgeladen. Sie riecht nach dem Telefunkenapparat meiner Mutter.
Natur, Gesetze, Phänomene. Einstein, Hawking. Das Weltall. Die Erforschung der schwarzen Löcher. Dunkle Materie. Fragen über Fragen und keine Antwort über das Geheimnis der Liebe.
Physik in der Literatur, so in dem 20. Jahrhundert rum, hat man sehr oft diese interessanten neuen Erkenntnisse. Also es gibt ja wir haben jetzt über den Kalten Krieg
gesprochen. Sie haben bei interessant jetzt diese Hasenöhrchen in die Luft gemacht. Interessant.
Ja, interessant. Also der Kalte Krieg hat natürlich durch die Atombombe ganz massiv was mit physikalischen Erkenntnissen zu tun. Und natürlich hat es auch einen gewissen Pathos. Eine Weltzerstörungsmaschine, das ist ja dann auch lustig aufgegriffen worden.
Was ja auch wieder bei den Physikern ist.
Ja.
Weil die wollen ja hinter die Weltformel,
genau.
Also, um alle kaputt zu machen.
Also dieser Moment des Aufschwingens zu der Weltzerstörung, oder wo sich diese Erkenntnisse wirklich ans Existenzielle der Welt gleichgehen, das hat natürlich Eingang in die Literatur gefunden. Die Quantenmechanik als erstmal fast schon lustiges Phänomen der Physik, aber wenn man lang drüber nachdenkt, sehr, sehr umwälzerisch. Und das sind natürlich Momente, die Eingang in die Literatur gefunden haben, aber auch natürlich schon vorher, wenn wir kurz mal hinüberspitzen, ja, in die Romantik, wo es ja auch um Magie versus Naturwissenschaft oder Logik geht. Wenn wir wieder mal den Sandmann anschauen, wo es ja da...
Haben Sie noch gar nicht erwähnt
heute.
Da habe
ich noch gar nicht, und ich habe auch über Goethe haben wir noch gar nicht geredet, da müssen wir auch kurz noch...
Ein bisschen.
Also der Sandmann, wo es ja auch darum geht, ein Golem sozusagen, also einen erschaffenen Menschen aus Naturwissenschaft,
ja,
die ja dann quasi nichts anderes als ein Spiegelbild des Menschen ist, genau wie der Golem ja auch ein Sklave fast schon ist, ein Zerrbild des Menschen. Und da...
Ja, Frage, Deus ex machina, ne?
Nein.
Wo man sagt, der löst für einen die Probleme. Man sagt ihm das nur ins Ohr hinein und der löst.
Aber er spiegelt auch so ein bisschen die Hybris des Menschen wieder, natürlich,
ja,
sich als Schöpfer zu gerieren. Es fehlt etwas zum vollkommenen Menschen in der Romantik, und das ist eben etwas Metaphysisches. Und das fehlt uns quasi. So wäre es in der Romantik. Und bei Goethe, jetzt wollte ich nochmal kurz zu Goethe kommen, war Goethe ein Physiker?
Also Goethe war bestimmt Physik.
Er war ja sehr bescheiden und hat ja quasi selten auch darüber geredet,
ja,
was er Gutes gemacht hat.
Ja, ja.
Es, stimmt. Es war eigentlich immer sehr, er hat sich jetzt sehr zurückgehalten,
ja,
und war wenig unterwegs,
ja,
hat wenig Geld verdient, hat jetzt in wie so, ja, einer kleinen Hütte gelebt. Aber er hat einmal kurz fallen gelassen in einem Brief.
Ein Eckermann hat er gehabt, aber sonst nichts.
Er hat fallen gelassen, was er glaubt, dass sein größter Verdienst war.
Ja.
Was glauben Sie, was er gesagt hat, dass sein größter Verdienst war? Seines gesamten Schaffens?
Der hat Physik komplett auswendig gekonnt.
Richtig. Die Farbenlehre, die goethische Farbenlehre.
Ja, stimmt.
Hat er,
das habe ich ja gemeint.
Hat er als sein wichtigstes Werk empfunden. Er hat eine Abhandlung über Farbenlehre geschrieben. Und zwar, und jetzt wird es interessant für unser Thema, Goethe hat sich in dieser Farbenlehre angeschickt, die ästhetische,
ja,
geisteswissenschaftliche Seite der Farbenlehre zu verbinden mit der optischen Physik der Farbe.
Ja.
Also sein Werk hat versucht, Geistes- und Naturwissenschaft miteinander zu verbinden.
Ja.
Die Synthese unseres Problems,
ja,
führt uns zurück zu unserem Goethe-Vater.
Ja.
Nach Weimar.
Weimar, ne?
Wo der Goethe-Kaffee im Goethe-Kaffee getrunken wird.
Ja, wo der auch mal hingeschissen hat. Da steht heute ist so eine Bronzetafel, die hat Goethe hingeschissen. Ist wirklich so. Ich war mal in Weimar, da war das so. Weiß nicht, ob die Tafel noch da ist, aber damals war das vor 60 Jahren. Ungefähr vor 60 Jahren.
Jetzt haben wir Goethe abgehakt, zum Glück. Jetzt wollte ich noch kurz über Sprache und Physik reden, denn Physik haben wir gerade gelernt, hat viel mit Sprache zu tun. Zum einen wird ja behauptet, Mathematik sei die Sprache der Physik.
Ja.
Und Mathematik sei ja ach so universell und... Aber natürlich kann man ein physikalisches Paper, wenn Sie das aufmachen, da finden Sie natürlich Formeln, aber da finden Sie auch sehr, sehr viele Worte und Buchstaben.
Ja.
Und
ja.
Also nicht nur Mathematik.
Ja.
Jetzt wollte ich auf diese wunderbare Weihnachtsvorlesung.
Sie sind auch so Kurzgeschichten drin, ne? Und Aphorismen.
Ich bin so froh, dass Sie da sind, Herr Eisenbart. Was würde ich nur ohne Sie machen?
Naja, ich bin ja schließlich Fachmann.
Ich brauche bloß kurz, ich muss ganz kurz nicht unterbringen.
Sie können noch ein bisschen reden.
Aber ich brauche noch kurz, um die raus... Ich habe jetzt so viele Sachen...
Das ist okay, das lösen wir im Schnitt später. Das
lösen wir im Schnitt. Also passen Sie auf, in dieser Weihnachtsvorlesung, die... Ah, ich.
Das werden wir im Schnitt gelöst haben, wenn werden. Sie das jetzt hören.
Wo ist es denn? 100 Jahre Quanten...
Ohne Jahre Quanten von Werner Heisenberg, der alte Sau. Quantenwelt. Und es gibt die Metaphysik, die hat aber nichts mit der eigentlich Physik zu tun.
Genau.
Ich hab's gefunden. Sind fertig.
Weihnachtsvorlesung Wintersemester 2006-2007 von Detlef Dürr am Institut für Mathematik der LMU. Und der Titel lautet Schrödingers Katze oder wie kommt der Irrsinn zustande?
Und ja, das frage ich mich auch manchmal, Frau Meisenbart.
Und ich finde, mich hat der Duktus dieses Herrn ein bisschen an Sie erinnert, manchmal, Herr Eisenbart. Ich möchte es empfehlen, wenn jemand weiter zu diesen Themen, die wir heute angeschaut haben, das stecken alle ein bisschen in dieser Vorlesung drin. Das ist
aber ohne die Musik.
Ohne die Musik natürlich. Lässt sich auf www.mathematik.uni-münchen.de finden. Sie können auch einfach nach dem Titel googeln. Das ist ein frei erhältliches PDF. Herr Dürr macht hier, schaut sich als in der ersten Teil der Vorlesung dieses Gedankenexperiment von Schrödinger an mit der Katze. Das ist ja bis zur Unkenntlichkeit durchgenudelt worden, auch im Film und in diversen Literaturerzeugnissen.
Ich habe einen Escape Room gemacht mit Schrödingers Katze. Und ich musste herausfinden, ob die gestorben ist oder nicht.
Haben Sie es aufgemacht?
Ja. Das war ja Escape Room.
Ja,
die Katze musste ja, fliehen.
Aha.
Hatte nicht sehr viel mit Physik zu tun,
also,
leider.
Also passen Sie auf, ich lese mal kurz die Worte von Schrödinger, der übrigens auch immer mal wieder Pro- und Kontraliteratur geschrieben hat. Also einmal Literatur abgelehnt hat für den physikalischen Zusammenhang und an anderer Stelle ja selbst sogar Gedichte geschrieben hat. Und hier schreibt er, dass es so ist, der Wortlaut, man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine, in Klammern, die man gegen den Zugriff der Katze sichern muss, Klammer zu.
Ja.
Also Sie merken schon, dieser erste Satz, da geht schon gar nicht mehr so nur noch um Physik. Da ist also, man muss jetzt die Katze, also ich nehme jetzt eine Katze, was ich auch als interessant finde, auf der Folie der heutigen Zeit, sind ja Katzen auch so ein bisschen Wahrzeichen des Internets auch und des Internethumors auch.
Ja.
Da ist schon was drin.
Ja, don't fuck with cats. Haben Sie das gesehen?
In einem geigerschen Zählerrohr befindet sich...
Kennen Sie das?
Ja, kenne ich alles.
Don't fuck with cats, Frau Meisendraht. Bitte nicht weiterlesen. Also was passiert mit der Katze? Hoffentlich nichts Schlimmes.
In einem geigerschen Zählerrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz. Okay. So wenig, dass im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt.
Nein.
Ebenso wahrscheinlich aber auch keines. Geschieht es, so spricht das Zählrohr an und betätigt ein Relais am Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert.
Bitte passen Sie
dieses,
auf.
Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich selbst überlassen, so wird man sagen, dass die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet haben. Die Phi-Funktion des Systems würde dann so zum Ausdruck bringen, dass die lebende und tote Katze SVV zu gleichen Teilen gemischt und verschmiert sind. Das Typische an diesen Fällen ist, dass eine ursprünglich auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit durch direkte Beobachtung entschieden wird.
Ja.
Das hindert uns, in so naiver Weise ein verwaschenes Modell als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. An sich enthielte es nichts Unklares oder Widerspruchsvolles. Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten oder unscharf eingestellten Fotografie und einer Aufnahme von Wolken- und Nebelschwaden. Jetzt sagen Sie mir bitte mal, dass dieser Absatz nur dem physikalischen Postulat oder dem physikalischen Erkenntnisgewinn dient oder ein reines Gedankenexperiment ist. Dieser Absatz steckt ja so viel von Bildern, Metaphern und irgendwie unnötigen, hinzugeschriebenen literarischen Ausflüchen. Also jetzt zum Beispiel allein eine Katze unbedingt zu nehmen, die natürlich bekannt dafür ist, an Dingen herumzuspielen, um dann in den Klammern nachzuschieben, dass man diesen Mechanismus dann natürlich vor der Katze schützen muss.
Ja.
Gleichzeitig unten dann von verwackelten Fotografien, Wolken und Nebelschwäden zu erzählen.
Ja.
Unser Mathematikprofessor hier konstatiert, dass das von sich aus schon eine literarische Herangehensweise an physikalisches Schreiben ist und sich Schrödinger hier auch ein bisschen einen Spaß gemacht hat mit dem Publikum.
Ja.
Und er war ja auch bekannt dafür, Wissenschaftskommunikator auch zu sein. Der hat sehr viele Aufsätze geschrieben, die für das breite Publikum gedacht waren.
Ja.
Und da wollte ich mit Ihnen noch mal ganz kurz anschneiden, Sprache und Physik und auch Kommunikation und Physik.
Aber das mit der Agenda 2010, das war zu viel. Das fand ich nicht in Ordnung. Der hat letztendlich Hartz IV dann damit möglich gemacht. Ansonsten, also seine Texte waren gut, aber das war nicht in Ordnung.
Ja, du hattest nicht Opel auch gerettet?
Ja. Und
mit so einer Mütze?
Der hat in der einen Talkshow, hat er, glaube ich, ziemlich viel Rotwein vorher getrunken gehabt. Aber das ist okay.
Hat
das
sich über die Merkel lustig
Schwamm gemacht. Von gestern.
Und eine Vertrauensfrage hat er gestellt auch noch.
Ja, stimmt.
Alles mit der Katze. Jedenfalls, unser Dürr geht dann weiter und liest dann als Kontrast den Wikipedia-Artikel.
Ja.
Und sagt, das ist ja alles falsch, was da steht.
Ah. Dürr ist der Professor.
Ja, der Professor an der LMU, Mathematik.
Und der lacht dann über Wikipedia?
Der kritisiert Wikipedia sozusagen, weil sehr viel Unwahres drinsteht. Er schlingert sich dann sind wir ungefähr bei der Hälfte der Vorlesung, als er mit dem Wikipedia-Artikel durch ist. Und dann plötzlich kommt Kapitel oder Abschnitt 5. Und der heißt Die Überhöhung des Menschen. Da macht er dann einen philosophischen Exkurs, den Rest dieser Vorlesung. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Und deswegen wollte ich diesen Science-Wort alles ansprechen. Er sagt, die Gesellschaft, wie sie heute funktioniert, mit dem, wie wir schon vorhin hatten, fast religiösen Anbeten der Naturwissenschaften als immer vorwärtsschreitendes Konstrukt, den sich die Menschen auch unterordnen, sagt, er kann daran nichts Gutes finden, dass es quasi nur noch so eine postulierte voran positivistische Voranschreiten gibt, den sich alle unterordnen müssen. Sowas wie das Internet ist dann eine Datenbank, in der nur noch Wissen verwaltet wird, und die Vermehrung des Wissens wird quasi als einziger Weg nach vorne beschrieben, und die Menschen sind nur noch quasi Verwalter des Wissens. Und das fand ich einen interessanten Gedanken, der auch wieder auf diesen Science War so ein bisschen anspielt. Und auch da geht es dann wieder darum, dass sich der Mensch zum Göttlichen erhebt, aber halt sich eigentlich diesem Prinzip des Wissensansammelns und Verwaltens nur noch unterordnet. Kennen Sie das? Positivismus? Kennen Sie Positivismus?
Das war Eisenbahn und Meisendraht am 24. Dezember.
Ein großer Streit. Lenin hat zum Beispiel Positivismus abgelehnt, aber auch Karl Popper.
Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne weiße Weihnacht. Und wenn Sie in Nürnberg sind, der wahrscheinlich Welt
gezeigt hat,
nicht dass man weiß, Dinge aber auch Weihnacht
können muss.
Wenn Sie nur einfach atheistisch sind, dann wünschen wir Ihnen einen schönen
positive
Nachmittag und Abend. Empirie. Jetzt kommt im Anschluss gleich
sondern
die
auch durch
Strafzeit.
Also ein
das ist Empirie. Und später kommt ein schönes Programm noch. Ich
sagt, dass quasi alles,
jetzt nicht auf irgendwie nachweisen Schreibtisch kann, hier stimmt. Liegen, leider. Ja.
Und Lenin hat
immer
da auch
schön
ein Schaltschiff
bei uns
zugeschrieben.
Und wenn Sie diese nur nachhören wollen,
das gibt's
eine Woche lang
der Kommunismus wiederum
in der Radio Z-Mediathek oder dann später als Podcast. In der nächsten Sendung geht es um ein anderes Thema, aber wird bestimmt wieder genauso launig.
Herr Schrödinger.
Wie heute.
Aber nicht zu verwechseln mit Lars Eidinger wiederum. Der hat nichts mit Katzen zu tun.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Danke, Frau Meisendraht.
Bitte schön. Ich könnte noch Stunden so weiterreden. Aber jetzt bin ich dann auch...
Ich glaub's Ihnen.
Jetzt schlägt der Hammer gleich die Atome kaputt.
Das lösen wir im Schnitt.
Achso, wir müssen noch eine Sache, bevor wir abschalten.
Achso.
Bevor wir abschalten, es gibt noch einen
letzten Text. Ja, frohes Neues!
Frohes Neues, aber ich wollte auch noch sagen, nach dem Ende der Sendung hören Sie noch den letzten Text. Ferenc Liebig ist, glaube ich, Neuzugang auch in unserem AutorInnenpool.
Yes.
Also willkommen, Ferenc Liebig. Und zum Abschluss hören wir den Text Die Wirklichkeit in kleinen Teilen.
Man würde mich in die Berge schicken. Dort, so sagte man, habe man eine neue Methode entwickelt, Prozesse des Unsichtbaren sichtbar zu machen. Ein gewisser Professor Behringer hatte erst vor kurzem eine Abhandlung geschrieben, in der es hieß, man könne nun in die Welt der Moleküle hineinschauen, Anregung und metastabile Zustände definieren. Sein Fazit lautete, ab jetzt bliebe nichts mehr im Verborgenen. Die Geheimnisse der Welt würden sich auflösen, wie ein vorher undurchsichtiger Nebel. Mein Doktorvater meinte, diese poetischen Abschlusszeilen hätte man sich sparen sollen. Darin ließe sich nicht die nötige Ernsthaftigkeit finden, die dieses Thema verdient hätte. Aber die Auswertung der vorliegenden Messdaten beeindruckten ihn. Die Modellrechnungen zeigten, so war er sich sicher, den Ursprung einer Veränderung in unserer Wahrnehmung. Man könnte meinen, dass wir an dieser Stelle den Nullpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft setzen werden. Es wäre eine Schande, sagte er, ihre Überlegungen und bisherigen Ergebnisse nicht mit diesem System untersuchen zu lassen. Man begleitete mich zum Flughafen und sagte mir, dies könnte der größte Durchbruch sein, den die Wissenschaft bisher erlebt hat. Vom Eifer gepackt standen wir mit meinen Koffern neben der Haltebucht und glaubten, spätere Biografen würden diesen historischen Moment meines Abflugs mit großen Worten bedenken. Was es bedeuten würde, wenn wir die Zusammenhänge verstehen könnten, eine Energiewende, eine Revolution in der Pharmaindustrie, unendliches Leben vielleicht. Mein Doktorvater drückte mir einen Brief in die Hand. Für Professor Behringer. Er sah mich nachdenklich an und gab mir den Hinweis mit auf den Weg, es würde sich um einen sehr scheuen Mann handeln, der in der Welt der Wissenschaft nicht immer ganz unumstritten war und dem man einen schweren Charakter und ein gewisses Dasein als Eigenbrötler zuschrieb. Nicht ohne Grund hätte er mich ausgewählt, nicht wegen meiner Leistungen auf dem Gebiet der Elektronenverschiebung, sondern aufgrund meiner Diplomatie, den Umgang mit Kritik, meinen schier endlos ausrollbaren Geduldsfaden. Es wäre hilfreich, ihm nicht zu widersprechen. Mit einem Stapel gebündelter Publikationen saß ich im Flugzeug und blickte aus dem ovalen Fenster auf die feuchte Landebahn. In »Der entzauberte Regenbogen« behauptete Richard Dawkins, dass das Wunderbare nicht weniger wunderbar wird, wenn wir es erklären können. Aber was würde geschehen, wenn sich die Komplexität der Welt herunterbrechen ließe auf eine einzige Formel, wenn Heisenbergs Vermutung sich als richtig herausstellen würde, sein Ansatz nur falsch gedacht war, alles plötzlich erklärbar wäre. Wie würden wir damit umgehen, wenn wir in den Nachthimmel schauen, ohne Faszination, ohne den Glauben an mehr? Was würde das aus uns machen, wenn die Neugier nur noch ein Artefakt, die Existenz eines Gottes nur noch eine Randnotiz ist? Ein Gewitter hatte sich zusammengebraut. Kurz beschäftigte die Passagiere die Frage, ob der Flug überhaupt stattfindet. Aber zur Erleichterung aller entschied sich der Pilot für einen Start. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Zahlen, Buchstaben, Symbole erschienen mir in ungeordneter Reihenfolge, als würden sie verlangen, sortiert, zu einem höheren Sinn zusammengesetzt zu werden. Aber es war mir nicht möglich, sie zu greifen. Als das Flugzeug abhob, begannen die Kopfschmerzen. Die Euphorie schlug in Mattigkeit um. Die Augen wieder öffnend, lag unter mir das winzige Berlin, eine Miniaturstadt, wie ein Modell ohne Menschen, ohne Leben, dennoch wunderschön anzuschauen. Mit Anbrechen der Dunkelheit knackste der Lautsprecher. Der Pilot sprach von Turbulenzen. Nicht sonderlich schweren, aber man wolle Panik vermeiden. Vor 2 Wochen war erst eine Maschine abgestürzt, die Leichenteile in einem Waldstück verteilt gefunden worden. Man wusste, solche Bilder und Informationen hätten sich noch nicht weit genug aus unserem Gedächtnis entfernt, um der Wahrscheinlichkeit eines Absturzes mit statistischer Logik zu begegnen. Mit Eintritt in die Wolkendecke wurde es holpriger. Ich dachte an die tiefe Falte zwischen den Augenbrauen meines Doktorvaters. Seit meines ersten Gespräches mit ihm fragte ich mich, ob er diese besonders reinigen würde, mit einem Wattestäbchen zum Beispiel, und wie die Haut dazwischen aussah, wenn man die Falte auseinanderschob. Ein Tal der Ungewissheit, dachte ich schmunzelnd, als der Pilot wieder zu uns sprach. Ein Gewitter sei vor uns, nicht möglich zu umfliegen, aber wir sollten uns keine Sorgen machen. Man hätte schon häufiger solche Situationen erlebt und, wie man bemerken würde, bisher auch alle überlebt. Ein grunzendes Lachen beendete die Durchsage. Es wurde einiges durcheinander geschüttelt. Koffer regneten aus den Ablagefächern. Eine Stewardess stolperte und hielt sich, ungünstigerweise, an dem Kopf eines Passagiers fest, dessen Frau nicht besonders amüsiert darüber erschien, als ihre Brüste seine Wangen streiften. Ein paar Sauerstoffmasken baumelten hinab und Gläser, ob gefüllt oder leer, fielen zu Boden und rollten nun kreuz und quer zwischen Gang und Sitzen entlang. Der Herr neben mir, ein hochdekorierter Anthropologe, der auf dem Weg zu einem Kongress in einen Nachbarort meines Zieles war, begann Stoßgebete zu flüstern, bis ich ihn vorübergehend beruhigen konnte. Mit simpler Mathematik erklärte ich ihm, dass die eigentliche Differenz zwischen Leben und Tod so gering sei, dass man schon die Nachkommastellen beachten müsste. Auch erzählte ich ihm von meiner Idee der Nichtzugehörigkeit von Elektronen, diesem wimmelnden Wirrwarr an Energie, diesem Theorem, dass, falls die Messungen ähnliche Tendenzen aufwiesen, dies der Welt der Physik den Atem stocken lassen würde. Ob er verstünde, fragte ich ihn, aber anstatt staunend zu applaudieren, wendete er seinen Blick ab und sprach wieder zu Gott, der doch an seine Familie denken sollte, die Kinder und Enkelkinder und die Trauer und wie viel noch entdeckt werden muss. Er müsste noch so vieles entdecken, und diesmal unterbrach ich ihn nicht, schaute aus dem Fenster in die Lichtblitze, die sich in den Wolken sammelten, und spürte im Angesicht dieser Schönheit ein seltsames Glück, das nur mit einer Theorie zu vergleichen ist, die sich von der Praxis belegen lässt. In der Schule, noch mit Niels Bohr konfrontiert, der seine Elektronen auf Kreisbahnen um den Kern schickte, kam später Erwin Schrödinger in die Bücher, der über ein mathematisches Modell die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen im Atom bestimmen konnte. Mittels Wellenfunktionen ließen sich die räumliche und zeitliche Entwicklung des Zustandes eines Quantensystems beschreiben. Als ich erstmals davon hörte, war ich endlos begeistert. Ich versuchte zu lesen, was es zu lesen gab. Fachbücher, Publikationen, Abrisse, biografische Notizen, Tagebucheinträge. Und je mehr ich las, desto ergriffener wurde ich. Meine Anschauung, mein alltägliches Verständnis von einfachsten Ausführungen, mein Bewusstsein für Details veränderte sich mehr und mehr und an Tagen, an denen ich hunderte Seiten studierte, in die Beschreibung versank. Die Welt stellte sich anders dar, nicht mehr nur dreidimensional, sondern als ein Gebilde, eine Membran, in der sich alle Kräfte und Teilchen aufhielten. Daran musste ich denken, als der Pilot wiederholt zur Ruhe ermahnte und seine 10.000 Flugstunden als Garantie hergab, dass wir uns in sicheren Händen befanden. Leider konnten seine Worte herzlich wenig ausrichten, als der rechte Flügel einknickte und der Rumpf sich wie eine Treppenläuferspirale zu verziehen drohte. Bei brennenden Triebwerken öffnete ich den Brief meines Doktorvaters. Ich wusste, er würde es nie erfahren. Wer sollte es ihm verraten, dachte ich grinsend, während sich das Flugzeug vorn überneigte und der hochdekorierte Anthropologe nun zitternd Bibelverse zitierte. Ich entnahm den Brief aus seinem Umschlag und entfaltete das Papier. Von draußen hörte man das geisterhafte Surren des Windes, das Rauschen von Geschwindigkeit, im Inneren das Kreischen und Übergeben von Insassen, die jedwede Hoffnung aufgegeben hatten, dieses Flugzeug unbeschadet zu verlassen. »Lieber Herr Behringer«, stand da, »mein Student, Sie werden ihn zu schätzen wissen, hat in den letzten 3 Jahren seiner Promotion interessante, ich würde sagen, Erleuchtungen gehabt, wie ich vorher noch keinen meiner Promovierenden habe Erleuchtungen sehen gehabt. Aber dies ist nicht das eigentlich Aufregende. Das wirklich Aufregende ist, dass er erst am Anfang steht, selbst noch nicht weiß, zu was er fähig ist, und ich Ihnen zusichern kann, er wird seinen Durchbruch erleben, bestenfalls mit Ihrer Hilfe. Gemeinsam wird es möglich sein, seine Vision zu vervollständigen und eine komplett neue Auffassung für unser Universum zu erlangen. Aber seien Sie streng mit ihm, er neigt zu Höhenflügen und verschiebt schon durch leichte Ablenkungen seinen Fokus. Mit freundlichsten Grüßen, Professor Dr. Dr. Maturen. Ein wenig stolz auf diese Einschätzung schloss ich den Brief und konnte nun schon flache Berge erkennen, auf die wir ungebremst zurasten. Kurz vor dem Aufprall dachte ich an meine Mutter, wie sie in der Küche vor einem übergroßen Suppentopf stand. Sie sagte, »Komm schon, mein Sohn!« Und ich ging auf sie zu und sie wies mich an, einen Blick in den Topf zu werfen. »Dort ist deine Lösung«, rief sie aus. Ich beugte mich vor, doch anstatt kleingeschnittenes Gemüse vorzufinden, war es der Moment vor dem Urknall, den sie mit einer gemächlichen Bewegung herbeirührte. Ich wünschte mir, ihr rechter Arm hätte nicht mein Sichtfeld eingeschränkt, und dennoch konnte ich eindeutig den Punkt erkennen, in dem sich die gesamte Energie sammelte. Und nicht nur das, ich verstand auch, warum sie sich genau in diesem Punkt sammeln musste, warum es keine andere Möglichkeit als diese gab. Unsere Blicke trafen sich. »Bis gleich«, sagte meine Mutter und ließ den Topfdeckel fallen.
So, Michi, was war das denn jetzt?
Das war eine Radiosendung.
Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, ja. 2 Stunden sitze ich hier. 2 Stunden. Ich warte auf mein Geld.
Das war pädagogisch wertvoll. Und das war deine letzte Chance, lieber Herr Kot.
Ach, Potzkoten heiße ich. Herr Und ich habe hier gewartet, weil ich gedacht habe, dass hier in eurem winzigen Büro, in eurer Kindertagesstätte, dass vielleicht doch noch eine erwachsene Person vorbeikommt und mich von diesem Irrsinn befreit.
Erwachsene gibt's hier nicht, Herr Kot.
Ja, das hast du mir vorhin schon gesagt. Mhm. Und du bist die Direktorin von eurer Kindertagesstätte, oder was? Wie alt bist du? 3?
Jetzt hör mir mal ganz genau zu, Herr Kot. Ich habe jetzt 2 Stunden hier gewartet, ja?
Ja, wie ich.
Und wenn du noch ein einziges Mal das Wort GEMA-pflichtiges Songmaterial musst...
Das kann ich dir gerne hier.
Dann gnade dir...
Hier, 5 Seiten. In 5 Sommerfesten habt ihr das... Habt ihr Stups, der kleine Osterhase, Zebrastreifen, alles von Rolf Zukowski.
So, wir ziehen jetzt mal andere Seiten auf. Moment. Sandra, Nils, Florian, Julian und vor allen Dingen Anuschka.
Was ist denn hier los?
Ich habe meine Freunde mitgebracht.
Ja, und was wollt ihr hier?
Wir wollen uns beschweren.
Wieso? Was habe ich denn falsch gemacht?
Ihr spielt doch immer das Lied von dem, der singt, was er alles mag.
Na und?
Jetzt wollen wir auch mal singen, was Kinder mögen.
Ja, dann mal los. Ich mag Lehrer, die mal fehlen und mich nicht mit Mathe quälen. Ich mag Puppies mit viel Zeit, spielen ohne Streit.
Ich mag Cola und Pommes Fritz, Shaking Steve und seine Hits. Ich mag Fernsehen, wann ich will. Und keiner sagt mir, sitz mal still.
Ich mag Frühstück ohne Hast, so viel Essen, wie's mir passt. Ich mag Fünfen ohne Krach, ohne zwei am Tag danach.
All das mag ich.
Und ganz doll mich. Schwab, schwabidubidu.
Schwab, schwabidubidu. Schwab, schwab.
Schwabidubidu, schwabdudu.
Schwabi. Schwabdu.
Schwabdabidu.
Schwabdu da. Schwapp du da! Ja, schwapp du da!
Und ganz doll mich.